Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, man könnte fast sagen, die Bye-Week gewonnen hat, aber jetzt fällt mir, glaube ich, ein, dass die Bills gewonnen haben, dementsprechend. Doch nicht so. Ich weiß es gerade nicht. Aber ihr hört es. Es ist ja unglaublich, dass ich es doch noch mal geschafft habe, zurückzukehren, nachdem ich keine Möglichkeiten hatte, sonst irgendwas zu machen. In den Staaten hat es mich doch noch wieder zurück nach Deutschland gezogen, beziehungsweise geflogen. Und ja, ihr dürft wieder mit mir Vorlieb nehmen, ob ihr wollt oder nicht. Es ist halt so. Und wenn es heißt Dolphins, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern meine glorreiche Vertretung Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho.
Moin, und ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin einfach nicht der passende Anker.
Entschuldigung, aber es ist, wie es ist, ja. Danke dafür, aber ihr habt das natürlich hervorragend gemacht in meiner Abstinenz.
Und, woher willst du das wissen? Du hast doch kein einziges bisschen gehört, oder?
Weißt du, jetzt lobe ich dich einfach. Anstatt das Lob anzunehmen, versuchst du jetzt einfach das... ja, so sind sie, das ist, weißt du, das ist typisch deutsch, ne? Nicht das Lob annehmen und sagen, cool, danke, sondern, Alter, was laberst du für mich? Du hast gar keine Folge gehört. Eine ich Folge.
Dich erstmal so langsam wieder ins Reden reinzubekommen. Du bist ja sonst ein bisschen eingerostet.
Ja, das ist richtig, aber ich hab einfach den ganzen Tag da vor mich her erzählt, so als würde ich einen Live-Podcast machen. Aber ja, so, und ja, dadurch, dass wir ja in der nächsten Woche oder jetzt am kommenden Wochenende das nächste Spiel haben nach der Bye-Week, haben wir uns auch wieder Expertise ins Boot geholt und dann herzlich willkommen, René und Toffi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier zu sein und mit eurem Wort uns beizustehen, uns das Ganze einsortieren zu lassen und uns einfach auch bei den Texans dann so ein bisschen abzuholen. René, Texans, was muss man über Texans-Fans in Deutschland wissen? Gibt es da was, was man wissen sollte? Was tust du so? Und wie bist du tatsächlich zu den Texans gekommen?
Boah, ganz schwierige Geschichte, denke ich. Besonders, wie soll man schon zu einem Franchise kommen, der halt mehr oder minder so jung ist, keine großen Erfolge zu verzeichnen hat, ne, keine wirkliche Geschichte. Ich denke, das, was uns am ehesten ausmacht, ist halt wirklich, dass wir der jüngste Franchise der ganzen NFL sind. Wir hier in Deutschland tatsächlich eine kleine, aber feine Fanbase haben. Wir sind hier organisiert in eigentlich so ziemlich allen sozialen Medien, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, ich denke, das sind so die größten Schlagpunkte, die man bei uns trifft. Zum e.V. hat es noch nicht gereicht, das wird allerdings auch irgendwann mal in die Richtung gehen, aber diesbezüglich lassen wir noch alle Informationen offen, weil wir wollen jetzt hier nichts vorweggreifen. Wie bin ich zu den Texans gekommen? Ganz schwierige Geschichte, beziehungsweise eigentlich ziemlich lange Geschichte. Ich bin damals 2006 war es, glaube ich, ich bin bis heute Linkin Park Fan und die haben damals im Energy Stadium gespielt. Das war der erste Kontakt mit den Houston Texans tatsächlich. Und ja, dann hat sich irgendwann so halt mehr oder minder über Stadion-Doku, das war damals, glaube ich, das einzige Stadion, was Hurricane sicher deklariert wurde, dann ging es 2008 irgendwann so langsam in die Richtung Football und ja, irgendwann hat man sich so gedacht, boah, ich habe irgendwie so einen Draht zu Houston, ich finde Houston sehr interessant, die Stadt ist super. Ja, und dann gab es damals so Schlagspieler, so Arian Foster zum Beispiel war einer von diesen absoluten Highlight-Spieler. Kevin Walter, auch Right Receiver, der hat uns damals den Pass gefangen, der uns in die ersten Playoffs geschickt hat gegen die Bengals. Dann J.J. Watt, ganz klar, auch einfach das Gesicht der Franchise bis heute, denke ich, auch wenn er nicht mehr bei uns ist. Ansonsten, die Andrew Hopkins war ein absolut genialer Spieler und all das hat mich dann irgendwann dazu gezogen. Und so ab 2010 habe ich dann angefangen, die Texans zu verfolgen, da ich damals noch minderjährig war. habe ich das natürlich geheimlich gemacht, weil so Nachtspiele waren dann halt so ein Thema, ne? Vor der Schule, fände ich ganz so geil. Und ja, irgendwann habe ich dann doch mein Geld und die Liebe zur Nacht und im Job gefunden und seitdem gucke ich liebend gerne halt Texans-Spiele, auch wenn man sagen muss, dass ich wahrscheinlich einen rostigen Nagel im Kopf haben muss, um das toll zu finden.
Ja, so würde ich es halt nicht beschreiben, weil ich sag mal, wenn wir das diesjährige Jahr mal so ein bisschen ausblenden, ich sag mal, musste man den Dolphins-Fans ja auch so ein bisschen unterstellen, so, hey, was verbindest du mit Football außer Schmerz sozusagen? Dementsprechend, wir wissen, wovon ihr redet. Wir hatten halt auch mal, weiß gar nicht, 2007 oder 2008, Michael, ich weiß es gar nicht, wann wir diese Saison hatten, wo es so ultimativ schlecht lief.
Boah, die Einser-Saison, war das ja. 2007, meine ich, aber sicher bin ich mir jetzt nicht.
Ja, keine Ahnung. Aber ja, wir wissen ungefähr, glaube ich, wovon du redest, René. Danke dafür. Toffi, wie ist denn deine Geschichte zu den Texans?
Also, ich mach's mal ein bisschen kürzer. Ich bin so 14, 15 rum um den Dreh zum Football gekommen. Das war, glaube ich, der Super Bowl mit den Broncos. Und dann habe ich mich so durch alle möglichen Teams geguckt und es hat halt nirgendwo so richtig Klick gemacht. Und irgendwann, das war, glaube ich, auch in der Zeit, wo dann All or Nothing oder ich weiß nicht, wie die andere Serie heißt, auf jeden Fall das mit den Texans war, wo Hard Knocks war, glaube ich. Und da dann halt J.J. Watt gesehen und ja, einfach nur dann in den Typen verliebt und das Ganze dann verfolgt. Und wenn er dir einmal ein Franchise ausgesucht hat, dann gehst du halt so durch alle Höhen und Tiefen damit.
Ja, das ist richtig. Und ja, es ist tatsächlich auch hart, Max. Und ja, J.J. Watt, meine ich als alter, auch Wisconsin Badgers-Fan, bin natürlich einfach begeistert von J.J. Watt. Und tatsächlich hätte ich mir auch mal fast ein J.J. Watt-Jersey geholt. Einfach, weil ich den Typen so übertrieben abfeier. Und Michael, du möchtest bestimmt auch noch was dazu sagen.
Ich möchte eigentlich nur sagen, es war die 2007er Saison, 1-15.
Ja, hervorragend. 1-15 kann in Texas die Saison nicht mehr passieren, also dementsprechend. Aber ja, danke dann auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit nehmt nochmal. Und dann würde ich sagen, es gibt Dolphins-relevante News, gibt es nicht so wirklich. Wer sich gerne mal Thema, was bei mir persönlich immer auch so ein Thema ist, jetzt ist das mir mal ein bisschen nicht so vom Football, aber das Thema Dankbarkeit, wofür man denn dankbar ist und so weiter und so fort. Und Mike McDaniel hat in seiner Pressekonferenz erstmal, also ich glaube, es sind 5 Minuten rausgehauen, wofür er dankbar ist. Und einfach diesen Menschen zuzuhören, ist ein bisschen off. Football ist halt so ein bisschen wirklich einfach mal so ein bisschen auch den Menschen Mike McDaniel sich anschauen. Das ist, was ich an News jetzt so mal raushauen kann. Und ansonsten gibt es keine Neuigkeiten. Byron Jones ist weiterhin auf der Publist. Ja, das ist so leider Gottes. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Kapitel Dolphins relevante News. Und Micho, dann sind wir auch recht schnell jetzt beim Roundup, würde ich sagen.
Ja, Roundup, auch diesmal, ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan mit einigen Themen, aber mit dem ersten Thema, mit dem ich gerne anfangen würde, wären tatsächlich die Ravens. Ich weiß, Rico, dass du teilweise dann doch ein richtiger Lamar-Jackson-Action-Jackson-Fan bist und immer gesagt hast, ist ein toller Quarterback und so weiter und so fort, aber selbst diejenigen, die tatsächlich ja eigentlich Lamar Jackson immer ganz toll fanden, müssen doch zugeben, dass er diese Saison nicht gut spielt, dass Lamar Jackson tatsächlich extrem abhängig ist von anderen Dingen. Und deswegen die Frage direkt an dich, Rico, gehen wir mal direkt zu René. Wie sieht das aus? Ist Lamar Jackson so überbewertet, wenn man das sich so anguckt?
Okay, also du hast genau die richtige Person als Konterpart gefunden. Und zwar, er ist absolut overrated. Ich finde diesen Typen, ich weiß nicht, was man ihn an toll findet. Es ist ein Running Back. Tut mir leid, aber No, also nein, der kann, ja, wenn er wirft, dann sieht das genau so aus wie jetzt, wenn er nicht läuft. Weil letzten Endes, ich finde, wenn man auf sein Backfield sich konzentriert, ist er ziemlich eintönig, und zwar der Ding geht tief. So, die Defenses konzentrieren sich darauf, seinen Lauf zu stoppen, weil das ist in letzter ersten Sicht erstmal das, was am ehesten läuft, das, was als erstes passiert, denn es ist eine Offense, die halt mehr läuft, als dass sie passt. Und es ist ein, tut mir leid, aber ich finde den Spieler komplett overrated. Der Typ ist für mich keine 50 Millionen wert, der ist vielleicht für mich 20 Millionen wert, aber das war es dann auch. Also ja, für einen Running Back kann er gut werfen, aber das war es dann auch. Also, nee, tut mir leid, aber Lamar Jackson ist der absolut overratedste Spieler in der ganzen NFL.
Da hört man irgendwie mich raus. Ich sag das ja auch immer, aber Rico, du siehst das ja anders. Du hättest ja sogar Lamar Jackson eigentlich ganz gerne bei uns gehabt.
Ja, also weil Lamar Jackson ist halt, ich meine, wir sehen es bei Justin Fields, und Lamar Jackson ist halt einfach besserer Passer, logischerweise, was man gesehen hat. Und er ist natürlich nicht der Quarterback, der jetzt Zahlen wie Patrick Mahomes oder Josh Allen auflegt, aber das muss er auch gar nicht, weil er eben einfach eine andere Art von Quarterback ist. Man muss das nicht mögen. Ich verstehe jeden, der sagt, ja, hier, der läuft ja hier zu viel und hast du nicht gesehen. Aber jetzt zu sagen, dass er halt auch nicht werfen kann, das ist halt kein Elite-Passer, das kann man durchaus sagen. Aber Mike McDaniel, Lamar Jackson, Tyreek Hill, Jalen Waddle, Alec Ingold, what possibly could go wrong? Like, also, ich meine, keine Frage, Tua diese Saison spielt a hell of a season. Zweitbester Quarterback, was aktuell, ich würde ihn als zweitbesten Quarterback der Liga sehen, was Production und auch was sein Play angeht. Er spielt nah an dem, also er executed einfach auf einem extrem hohen Level. Und das ist halt das, was man ihm vielleicht vorher noch nicht zugetraut hätte. Und ja, also ich finde Lamar Jackson als Spieler halt unheimlich nice. Und man kann jetzt sagen, dass er total overrated ist, aber wenn ich mir jetzt überlege, wir sagen, der ist jetzt nicht jetzt, was das Passing Game ist, nicht Elite, aber wenn wir sagen, ja hier, der tief und hier und da, dann muss ich halt aussagen, das funktioniert halt bei den Dolphins. Jetzt überleg dir mal, würdest einen Lamar Jackson in die Dolphins Offense stellen. Es würde ein bisschen anders aussehen, logischerweise. Aber die Gefahr wäre noch krasser. Jetzt überleg dir mal, du hättest einen Over-Average-Passer oder einen Average-Passer, wie Lamar Jackson es ist. So, ich sehe ihn halt, dass er schon, ich sag mal, so um die 10 bis Top 15, dass er da auch im Passing-Game sein kann. Wenn es richtig stark läuft, kann er natürlich auch in die Top 10 rutschen, weil der untere Teil der Top 10 ist immer sehr fluide. Und Alter, du hast ja ein Element mehr, was du mit Tua nicht hast. Du hast einen Quarterback, der halt dir theoretisch, wenn es die Defense zulässt, dir jedes Spiel auch 150 Yards reinlaufen kann. Und damit gewinnst du die Spiele dann halt auch. Und dementsprechend, ja, ich meine, er spielt jetzt keine überragende Saison, er spielt jetzt aber in meinen Augen auch keine schlechte Saison. Und gerade sein, was er dieses Jahr wieder im Run-Game ablegt, das ist ja auch schon wieder jenseits von Gut und Böse. Da steht er auch schon wieder bei ja fast 700 Yards. So, also für mich ist das immer noch ein Spieler, der mit einem offensiven ich will jetzt nicht Genie sagen, aber der mit einem Elite-Playcaller noch mehr, also ich glaube, dass Mike McDaniel noch mehr rauskitzeln könnte, als das, was die Baltimore Ravens machen.
René, da willst du bestimmt direkt was zu sagen.
Ich würde deinen Aspekt würde ich gelten lassen. Und zwar unter einem Aspekt, und zwar, dass es Verletzungen nicht gibt und dass wir menschlichen Körper einfach voll funktionstüchtig sind. Das Argument, dass du halt ein Run-Game beziehst, ist okay, kann ich mit voll leben, wenn du halt, wie gesagt, nicht dieses Verletzungsrisiko hättest. So, da rennt dir irgend voll Depp wie alias Sue zum Beispiel, der ist dafür präzisioniert und zwar bestens, weil er halt wirklich so ein No-Fair-Game-Player ist. Das wäre alles fein, aber genau dieser Punkt der Verletzungen spricht voll und ganz gegen diesen Spielstil für mich und ist für mich ein zu großes Risiko, dass du eine große Summe Geld in einen Spieler investierst, der sich mit seinem Spielstil entgegensetzt, wo man sagt, okay, alles klar, der läuft geradeaus, büpp, einmal doof gelaufen, da steht ein Verteidiger, geht volle Kanüle in die Knie. Klar kann das auch bei einem Pocket-Passer passieren, aber die Garantie ist, dass du bei diesem Laufstil halt eher kaputt gehst, als wenn du halt einfach in deiner Pocket stehst und darauf wartest oder halt einfach zu doof bist, dass du den Ball wirfst. Aber ich finde diesen Aspekt, dass er läuft, fände ich okay, wenn er für geringes Geld spielen würde und wenn er halt sagt, alles klar, ne, ich wäre nicht so überheblich, weil Lamar Jackson ist einfach ein verdammt überheblicher Typ. Ich finde seinen Charakter absolut für die Tonne. Ich finde ihn absolut unsympathisch dazu und nee, also er ist das Geld nicht wert aus meiner Sicht. Dafür ist das Verletzungsrisiko zu hoch. Deswegen gilt diese Regel never pay a running back. Also das sollte inzwischen jeder verstehen, dass man einen Running Back nicht bezahlt. Ne, auch wenn da halt Blut und Seele dran liegen. Aber wir haben es alle gesehen, ein CMC ist sein Geld nicht wert, ein Alvin Kamara ist sein Geld nicht wert. Du kannst das jetzt mit fast jedem aufzählen, wie du möchtest, aber aus meiner Sicht ist Lamar Jackson overrated aufgrund dessen, dass dieser Spielstil ein Spielstil ist, der dich eine nicht lange Karriere gelten lässt. Und das, finde ich, ist ein Aspekt gegen diesen Spielstil.
Okay, dann hätte ich jetzt mal eine Frage an Toffi.
Kurz dazu. Ich finde, dieses Verletzungsargument ist halt non-existent. Weil Lamar Jackson hat 2019 15 von 15 Spielen gemacht, weil er, glaube ich, im letzten Spiel geschont wurde, weil die Bye-Week hatten in den Playoffs oder zumindest irgendwie. 2020 hat er ein Spiel in der Regular Season verpasst. 2021, und da könnte man jetzt einen Punkt draus machen, weil er ja auch so einer dieser cleveren Leute ist, die sich nicht haben gegen Covid impfen lassen, hat er da halt, ich glaube, 3 Spiele oder 4 Spiele wegen Corona verkauft. Oder eins wegen dem Knöchel oder so, da war auch noch ein bisschen was. Aber darüber hinaus ist das halt, weiß ich nicht. Also, wenn ich überlege, wie viele Spiele Tua quasi verletzungsbedingt schon gefehlt hat, wie Justin Herbert gefehlt hat, und das ist jetzt auch kein Quarterback, der irgendwie viel läuft, beziehungsweise von sich aus läuft. Ich verstehe das Argument wird aber in der Realität ad absurdum geführt. Deswegen, ich finde, also das sagt immer jeder, und wenn ich mir gucke, welche Quarterbacks halt dann meistens verletzt sind, dann sind es halt einfach eher die Pocket-Passer.
Da musst du jetzt aber wieder Abstriche ziehen. Und zwar, das Problem ist nicht dieses Thema Pocket-Passer, sondern eher, wie man einen Pocket-Passer beschützt. In einer modernen Offense, wo ein Pocket-Passer installiert werden soll, muss es ähnlich wie bei Tom Brady sein. Und zwar, dass die O-Line perfekt funktioniert, dass der Quarterback halt wirklich in seiner Pocket stehen kann und dass die Defense dann machen kann, was sie will, um da reinzukommen, aber es halt dementsprechend dieses Zeitfenster von 5 Sekunden hat. Wir nehmen jetzt zum Beispiel Murray. Murray ist ebenfalls dauerhaft unter Druck, ist ebenfalls dauerhaft am Laufen und aufgrund dessen, dass ihn halt einfach die Defenses gnadenlos in den Boden rammen. So, das Problem ist, Murray ist ebenfalls nicht sehr groß, was auch gegen ihn spricht. So, Problem Tua, ihr wisst es selber wahrscheinlich, eure O-Line war bis vor 1-2 Jahren auf jeden Fall untere Average-Ebene und da ist es klar, dass ein Tua halt häufiger in den Boden gerammt wird. So, und da ist dieser Punkt, ja, okay, ich lasse diesen Punkt gelten, so von wegen, Pocket-Passer sind ebenfalls verletzungsanfällig. Dies liegt aber meistens eher an dem GM-Technischen, dass die O-Line nicht stimmt. So, bei Lamar Jackson stimmt die O-Line. Das muss ich so zugeben. Das Problem ist, das kann sich auch von Hand umdrehen, von der besten O-Line in die schlechteste abwandeln. Siehe Rams zum Beispiel. Die O-Line war wirklich sehr, sehr gut. Abgang von Andrew Ridrod, zack, bam. Matthew Stafford ist momentan der meistgesackte Spieler in der ganzen NFL. Also ja, irgendwo lasse ich das gelten, aber ich finde einfach aufgrund dessen, wie er halt diesen Spielstil ausübt, ist es für mich zu riskant und aufgrund dessen finde ich ihn absolut overrated.
Aber du hast ja gerade eigentlich das beste Argument gegeben, die Verletzungsanfälligkeit eines Quarterbacks liegt nicht unbedingt in seinem Spielstil, sondern eher an der O-Line.
Ja, genau, richtig. Dieser Punkt ist geltend gemacht, definitiv, ja. Ohne Frage. Aber das Problem ist halt, er bewegt sich im Defensive Backfield. Bedeutet, da schützt ihn keine O-Line mehr. Und wenn da halt irgendwo ein, keine Ahnung, Spieler alias DK Metcalf oder irgendein verkackter DB, was weiß ich nicht wer, da reinrennt, dann ist da Feierabend. Der braucht da nur doof in die Beine fliegen, ist das Kreuzband gerissen, sind die Knie Schrott und danach ist seine Karriere gelaufen. Denn letzten Endes, ja, gut, aber wir müssen alle sagen, wenn das Knie durch ist, ist Feierabend bei solchen Spielstilen.
Ja, aber gut, das hast du, ich sag mal, da habe ich diese Saison bei mehr Sex die Gefahr gehabt, als bei Open Field Tackles, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Also, aber gut, ich glaube, wir sind uns einig.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn wir diese Diskussion weiterführen, würde dieser Podcast mindestens 2,5 Stunden laufen.
Also und ich glaube, Toffi ist schon eingeschlafen. Genau, aber an Toffi habe ich jetzt nämlich noch eine Frage, tatsächlich. Wir wissen alle, ihr sucht durchaus mal einen Quarterback. Wie wär's, Toffi? First Round Pick nächstes Jahr und ein Third Round Pick nächstes Jahr. Und dafür kriegt ihr Lamar Jackson.
Also wir brauchen Quarterback, das stimmt, ja. Ob ich jetzt Lamar Jackson nehmen würde.
Nein. Wir lassen Lamar Jackson jetzt bitte
aus. Kann ich bitte mal ausreden?
Okay.
Danke. Ja. Nee, also ich bin der Meinung, dass wir da im Aufbau besser mit dran sind. Und da kommt halt auch noch die Vertragsstruktur dazu, dass er halt definitiv das Geld möchte. Er ist potenzielles Target, kann er sogar sein, weil er geht wahrscheinlich sogar in die Free Agency. Ich weiß, dass René dann wahrscheinlich das Team wechseln wird, aber
davon kannst du ausgehen. Also
die Möglichkeit ist da.
Falls ihr einen Fan braucht, ne, dann ist einer abzugeben.
Ich würde aber jetzt nicht unbedingt Trade-Kapital geben wollen. Da würde ich lieber auf den Neuaufbau zählen.
Nächstes Thema vom Roundup ist, wir haben tatsächlich letzte Woche noch darüber gesprochen, dass alle vier Teams der AFC East in den Playoffs waren nach letzter Woche oder vorletzter Woche. Dann habe ich mit David, unserem Freund von der Bills Mafia Germany, gesprochen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nochmal hier an dieser Stelle. Und ich habe ihn begrüßt mit alter AFC East-Rivale. Er sagte von wegen, das heißt mittlerweile AFC Beast. So, und dann sehen wir die Shitshow Patriots gegen Jets. Und infolgedessen wird Zach Wilson, der immerhin als Starting Quarterback, glaube ich, 5-2 ist oder irgendwie sowas, tatsächlich gebencht. So, Rico, jetzt darfst du anfangen. Deine Meinung dazu.
Ja, gut, ich meine, wer mich kennt, weiß ja, dass ich pre-Draft eh kein Fan von Zach Wilson war. Ich war froh, als die Jets ihn gedraftet haben. Ich habe damals gesagt, ich kenne ihn nicht, aber er kommt mir so vor wie ein White Rich Kid. Und das hat er auf dem Spielfeld, kann man nicht sagen, okay, bla bla bla. Da hat er einfach absolut schlecht gespielt und das ja nicht nur diese Woche. Und das war ja absurd schlecht. Also wirklich absurd schlecht. Das war ja, weiß ich nicht, so ein Merch aus Brian Florence Offense und keine Ahnung, Nathan Peterman Quarterback Performance, so ein Merch aus, weiß ich nicht. Also richtig Horror. Mein 2 Yards in der zweiten Halbzeit ist halt auf jeden Fall sich danach hinzustellen und auf die Frage, ob man die Defense down gehalten hat oder halt, ob man halt den nicht den Rücken gestärkt hat, mit No zu antworten, immer so, was ist das dein Scheiß Ernst? Und das ist halt diese White Rich Kid Mentality, like, also zero accountability und also wirklich, der übernimmt ja gar keine Verantwortung. Ja, der kann und entschuldigt jetzt die Sprache, der kann ein Milfhunter 3000 sein, ja, aber der, weißt du was, der sitzt sich da bei den Muttis auf dem Schoß und lässt sich den Arsch pudern, weil das, was er da gemacht hat, wäre heute Mike LaFleur, sein Offensive Coordinator in der Pressekonferenz, der hat sich hingestellt, ja, es liegt an mir, ja, das Problem fängt bei mir an und hört bei mir auf, ja, von Anfang bis Ende, also ich bin am Anfang und ich bin am Ende. Also so jetzt frei übersetzt, das ist halt so ein bisschen natürlich anders in der Sprache, aber er hat halt, das ist Accountability, ja, was ein Josh Allen gemacht hat, sich hinzustellen, du kannst ein Spiel nicht gewinnen, wenn ein Quarterback like Dogshit played, so wie wir das heute gemacht haben, so wie ein Justin Fields es offensichtlich in der Kabine der Bears gemacht hat, sich hinzustellen und sagen, ja, ich habe scheiße gespielt, ja, Entschuldigung. Wir hätten eigentlich gewonnen, wenn ich nicht scheiße gespielt hätte. Es geht gar nicht darum, dass der gut spielen soll. Hätte der halt nur wie der 28-beste Quarterback gespielt, dann hätten die Jets das ja easy gewonnen. Also, das ist ja einfach absurd. Und sich dann wirklich hinzustellen und zu sagen, nope, also, sorry, aber also an mir lag das ja jetzt mal gar nicht. Puh. Und was ich jetzt aber das muss ich jetzt noch dazu sagen, weil es ist ja also die haben den ja als gebenched, der ist ja gar nicht im Kader für das kommende Spiel. Mike White startet und Joe Flacco ist QB2 und dann stellt sich aber Salah hin und das ist ein Ding, wo ich wirklich den Head Coach mal in Frage stelle, der sagt halt, was Zach Wilson ihm gesagt hat, und zwar why me, why now, I want to play. Alter, sagt, dass der frustriert ist und dass er an sich arbeitet, aber damit hat er Zach Wilson noch mehr vor den Bus geschmissen und also es wirkt so, als hätte Zach Wilson Unverständnis für diese Situation. Und das ist halt nochmal eine Stufe härter gewesen jetzt für mich, wo ich sage, also damit, vielleicht wirkte es nur so, aber das ist für mich halt echt ein Ding, was nicht geht. Er hätte einfach nur gesagt, ja, Zach is absolutely frustrated, he want to work on himself, he want to develop, he want to be a leader, bla 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 bla. Was du dann alles sagen kannst. Aber holy fuck, das ist halt auch nochmal so eine Sache, wo ich gesagt hätte, Zach Wilson ist nicht done. Ja, bench ihn für den Rest der Saison und lass ihn im nächsten Jahr einen Battle eingehen gegen, keine Ahnung, Jimmy G, Derek Carr, whatever, welcher Quarterback auch immer da hinkommt und lass ihn das ausbatteln. Und entweder reicht es oder es reicht halt nicht. Und wenn es reicht, dann hat er halt sich den Spot verdient und dann muss man ihm da nochmal die Chance geben. Aber puh, jetzt gerade fühlt sich das, also von außen, fühlt sich das ganz, ganz stark auch schwierig von Robert Saleh an. Und ja, White Rich Crit Mentality, wie ich es damals vor dem Draft gesagt habe. Und ja, mal gucken, wer dann. Die Jets sind ja zum Glück dann auch in der Position, nicht früh zu draften, um sich dann vielleicht einen Quarterback auszusuchen. Man, das hat ja jetzt auch keinen Unterschied gemacht in den letzten 5 bis 10 Jahren.
Ja, Toffi, hättest du denn vor dem Spieltag noch gesagt, dass die AFC East die beste Division im Moment ist? In der ganzen NFL?
Na, ganze NFL weiß ich jetzt nicht, aber zur Erstärkung der NFC East haben wir schon mit 3 Siegen, die wir abgegeben haben, sehr gut beigetragen. Also wenn die NFC stärker sein soll, sind auf jeden Fall wir mit dran schuld. ja, also ich schätze die NFC East aber ein bisschen stärker, muss ich sagen. Ich finde, die Jets haben irgendwie über ihre Möglichkeiten gespielt und ich finde eigentlich die Patriots auch nicht so stark. Weiß ich nicht. Also würde das dann doch eher an die NFC abgeben.
René, hast du Pats gegen Jets gesehen? Und wäre dein Eindruck? Also ihr seid ja vom Rekord her im Moment das schlechteste Team. Aber wenn man sich das Spiel angeguckt hat, gibt es doch eindeutig einige Franchises, die schlechter sind als ihr, oder?
Oh, das ist, finde ich, ziemlich schwer zu bewerten, aufgrund dessen, dass halt die Offense bei uns halt einfach nicht stimmt. Ich glaube, die Jets stehen da, wo sie stehen, aufgrund ihrer Defense. Nicht wegen ihrer Offense, definitiv nicht. Wie du ja schon sagtest, Zach Wilson ist definitiv out for franchise. für mich ist das Thema gegessen, genauso wie Davis Mills bei uns gegessen ist. Und auch bei den Patriots aktuell gibt es sehr viele Fragezeichen, wie es mit der Offense aussieht. Ich kenne natürlich ein paar Patriots-Fans, habe ich mal gehört, gibt es in Deutschland ein paar mehr von. Auf jeden Fall, ich würde ganz ehrlich sagen, aktuell gibt es in der AFC East auch nur Miami und Buffalo, die wirklich stark sind, die Patriots und die Jets. Arbeiten sehr viel aus der Defense und haben auch sehr viel von ihren Siegen, glaube ich, durch ihre Defense ergattert. Ich denke nicht, dass die durch ihre Offenses glänzen. Und ja, also ich würde persönlich auch eher den Punkt in Richtung NFC setzen, wobei ich sagen muss, ich finde beide, ist auch schwer zu sagen, denn ich finde, Dallas ist auch in vielen Punkten so, naja. Aber ich glaube, dass Dallas und Philly ungefähr gleich auf sind von dem, was sie können, wie Miami und Buffalo. Und weißt du was, einfach nur um was anderes zu sagen, ich denke, Miami und Buffalo sind, glaube ich, das stärkere Team im Gegensatz zu Philly und Dallas. Und die Giants und Washington sind Überraschungskandidaten, denke ich. Das ist genau wie New England und die Jets. Ich kann beiden noch nicht wirklich was ab.
Ich glaube, das kann ich so ein bisschen unterschreiben. Tatsächlich sind sie zwar, also Fallups ist in der NFL sowieso keiner, aber ich sehe das durchaus so, dass die Teams einen besseren Rekord haben, der auch dem Schedule geschuldet ist, als wie sie spielen. So, ich weiß nicht, René Toffi, wer von euch schon in den USA war und ein Spiel live angesehen hat? War das einer von euch?
Nee, von uns war es tatsächlich keiner, der es live in den Staaten gesehen hat. Wir waren allerdings beide live vor Ort in London.
In London. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch kein richtiges NFL-Spiel live gesehen. Ich habe damals den American Bowl live gesehen, also im Stadion. Aber ansonsten war ich nicht da. Aber Rico hat zuletzt was gesehen. Du hast ja auch College Football angeguckt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder wolltest es zumindest?
Auch.
Auch. Genau. Dann erzähl doch mal, wie war es denn für dich?
Also, was habe ich denn gesehen? College Football war halt beides Group of Five. Und zwar UNLV gegen Navy. Air Force war es. Entschuldigung.
Wie war das? Zwei Pässe für ein halbes Yard oder so?
Triple Option all the way. Das war halt, die UNLV spielt ja im Stadion der Raiders. Das Stadion ist schon krass. Dann war ich College Georgia Panthers gegen Old Dominion, Mountain West. War fun to watch, war ganz cool. Wir haben da mit alten Alumni, also ehemaligen Absolventen an der Uni ein bisschen Tailgating betrieben. Das war ganz cool. Die haben uns dort mit ihrem Buffet und alkoholischen Getränken den Nachmittag verschönt, bevor das Spiel angefangen ist. Das war auch cool. Und ja, vom Spiel der Falcons gegen die Panthers habe ich ja schon erzählt. Und dann bin ich ja doch noch nach Miami gekommen, um das Spiel der Dolphins gegen die Cleveland Browns mir vor Ort anzuschauen. Ja, war schön, würde ich sagen. Also, so erstmal grundsätzlich vielleicht für alle, die dort mal hin möchten. Mein Hotel war Miami Beach, also genau zwischen, also nicht so weit wie South Beach, logischerweise, und aber auch nicht North Beach, sondern halt genau dazwischen. Ich bin mit dem Bus zum Stadion gefahren, das geht auch, sind halt einfach in den einen Bus einsteigen, 20, 30 Minuten in die eine Richtung fahren und dann an einer Kreuzung aussteigen und mit dem Bus dann einfach 30 Minuten auf der Straße weiterfahren und dann ist man am Stadion. Was Uber angeht, hat es von Miami Beach ungefähr $35, wenn man früh morgens um 9 Uhr fährt, gekostet. Nach dem Spiel hätte es, glaube ich, $70 oder $80 gekostet. Und das ist dann schon happig. Und ja, ich habe mir das Tailgating natürlich gegeben, mit einigen Fans dort sprechen können, das war auch ganz cool. Habe das Deutschlandspiel dort, also Spiel in Deutschland, auf Fernsehern beim Tailgating gesehen, habe mich mit Big E getroffen, der, also Ian, der auch in der Dolphins-Community sehr bekannt ist. Das war ja unser Fan of the Year 2019.
Nee, das war 20. Der auf die Bühne gekommen ist und schön erzählt hat von wegen die Miami Dolphins, the only undefeated franchise in history.
Ja, der hat, also der hat unseren damaligen Siebtrunden Running Back auch angekündigt, dass wie Vince McMahon auch auf die Bühne gekommen. Cooler Typ auf jeden Fall. Grüße an Tobias an der Stelle. Kind of a big thing in Germany. Ja, also Tobias ist auf jeden Fall berühmt in den USA aufgrund seines Twitter Profils. Ich habe, wir haben über das Deutschlandspiel gesprochen, weil Ian kam auf mich zu und meinte so, yeah, Tobi seemed to be very upset und von wegen hast du, also, dass Tobi schon sehr aufgeregt war, weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr es hier behandelt habt, aber wie die Deutschen halt dargestellt wurden.
Ja, wir tragen alle Lederhosen und trinken nur Weißbier.
Und ich meinte halt so, und ich weiß, dass wir wahrscheinlich jetzt alle Bayerischen und alle, also alle Bayerischen oder nicht, ich weiß halt, Bayern oder München, auf jeden Fall verlieren wir jetzt diese Zuhörenden. Weil ich meinte, hey, das ist halt so ein bisschen die Dallas Cowboys von Deutschland. Weil halt, es ist ja auch, es läuft ja in den USA auch nicht jeder mit dem Cowboy-Hut durch die Gegend. So, also es war nicht böse gemeint jetzt, dieser Vergleich, sondern halt aufgrund dieser Sonderstellung, aufgrund dessen, dass halt, ja, irgendwelche Vorurteile einfach erfüllt werden. Und wenn wir in Deutschland jetzt immer jeden Amerikaner als Cowboy darstellen, dann ist das halt auch komplett BS. Und und dann ging es zum Spiel. Oberrang, Block 305, war auch wieder witzig, habe ich gar nicht so drauf geachtet und hatte den Spaß meines Lebens, die Stimmung war echt mega gut, Browns-Fan meinte dann noch eine Keilerei mit irgendwie einem anderen Dolphins, mit einem Dolphins-Fan anzufangen, das hat nicht so gut für ihn geendet, er ist halt einfach die Treppe runtergerollt, das passiert halt auch im Stadion und ansonsten kann ich eigentlich den Leuten nur noch empfehlen, wenn ihr ins Stadion geht, guckt, wo die Plätze sind und sucht euch keine Plätze auf der Seite, wo die gegnerische Mannschaft sitzt, weil das ist mitten in der Sonne. Und keiner will im Stadion in der Sonne sitzen.
Ja, genau. Wie sind denn die Temperaturen da? Wie fühlt sich das denn an? Ich meine, das ist ja tatsächlich eine Waffe, die Miami hat. Ne?
Ich saß im Schatten. Ich habe aber mein T-Shirt, weil es war ja eigentlich white out sozusagen, ich habe mein T-Shirt komplett also es war vor dem Spiel komplett durchgeschwitzt, weil es so warm war und die Sonne halt so geknallt hat. Es war echt krass. Es war echt heftig. Und ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich da wirklich stehen muss mit einer dunklen Uniform oder einem dunklen Jersey. Ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt. Also das ist eine Waffe, definitiv. Und wenn man da in der Sonne gestanden hat, beziehungsweise vor dem Stadion dann in der Sonne gestanden hat, dann weiß man auch, um was es geht, beziehungsweise wie sich das anfühlt. Und noch ein Tipp hier, es gibt einen Refill, also Getränke und Essen in Stadien in den USA sind grundsätzlich sehr, sehr teuer. Aber da Shoutout an die Falcons. Bei den Falcons kann man sich ebenso wie bei den Dolphins, nur bei den Dolphins muss man immer dann an den Tresen, die Falcons haben rundherum immer noch so Stationen, wo man einfach hingehen kann und sich, wenn man diesen Becher gekauft hat, ich weiß nicht wie teuer, ich glaube der kostete bei den Falcons auch nicht mehr als $10, konnte man sich den immer wieder füllen lassen. Bei den Dolphins kostet dieser Becher halt $13 oder so, $14 mit Steuern, glaube ich, habe ich bezahlt. Den kannst du so oft füllen lassen, wie du möchtest. Und ich glaube, ich habe mir den 5 oder 6 Mal während des Spiels füllen lassen, um Flüssigkeit zu mir zu führen. Ja, 2-mal vor oder 3-mal vor dem Spiel schon, weil einfach, das ist schon heftig. Also, und das ist ein Angebot, was man, wenn man keinen Alkohol trinken möchte, weil man sagt, ich möchte jetzt im Stadion nicht $50 für 3 oder je nachdem, welches Bier ich nehme, 4 Bier ausgeben, dann ist das eine gute Alternative.
Ja, dann habe ich da vielleicht direkt nochmal eine Frage in dem Zusammenhang an René und Toffi. Vielleicht zur Erklärung. bei den Miami Dolphins ist es so, dass die Seite, wo der Gegner sitzt, das ganze Spiel über in einer normalen Uhrzeit halt in der Sonne sitzt. Wie wir gerade eben gehört haben, ist es in Miami relativ heiß. Buffalo hat die Erfahrung gemacht, dass gegen Ende des Spiels tatsächlich mehrfach oder mehrere Spieler gerade in der O-Line ausgefallen sind. Wirklich mit, man hat es, glaube ich, Hitzeschock oder Hitzeschaden genannt. Und meine Frage an euch wäre jetzt einfach, das ist eine Waffe, die Miami einsetzt. Findet ihr das unfair?
Eigentlich nicht. Also man hat das Stadion schlau konstruiert und ich bin der Meinung, das ist auch nicht das einzigste Stadion in der NFL, was das so macht. Und ja, es ist halt schlau gemacht. Und also mit einem Dome wie bei uns haben wir da wenig Möglichkeiten. Aber wenn man dazu kommt, halt wirklich, es gibt halt die Reisebeschwerden, die sie haben, sich dadurch einen kleinen Vorteil zu verschaffen, steht nirgendwo, dass es nicht erlaubt ist.
Ja. Hast du da auch eine Meinung zu, René?
Also ich würde mich da Toffi anschließen. Also ich finde, das ist nicht verwerflich. Also kann man gut mitleben.
Ja, also, ich frage vor allem deswegen, weil Buffalo sich halt so komplett aufgeregt hat, wie unfair die Miami Dolphins doch wären und wir haben ja gar nicht sportlich geschlagen.
Da muss man jetzt aber auch die Kirche im Dorf lassen, man muss es immer noch sagen, das ist ein Divisional Rival und letzten Endes versucht natürlich jeder Divisional Rival, sich irgendwo seine Plus- und Minuspunkte zu sorten. Ich meine, wenn du jemanden aus Houston fragst, wie er die Tennessee Titans findet, da wirst du wahrscheinlich selten jemanden finden, der dich nicht bespuckt, also
Ja gut, dabei waren die Tennessee Titans früher mal die Houston Oilers, also kam aus derselben Stadt.
Ja, das Problem ist eher Thema der Farben. In Houston ist das große Thema halt, man wünscht sich natürlich ein Throwback zu den Houston Oilers. Dafür brauchen sie die Einverständniserlaubnis der Tennessee Titans und die Titans sagen so, nö. Und demnach sagt Houston so, ihr seid unsympathisch. Und demnach sind die Titans eigentlich so das unbeliebteste Team bei uns in der Division für uns. Also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es bei Toffi aussieht, aber für mich sind die Titans definitiv das unsympathischste Team von beiden, von allen dreien.
Aber ich denke mal, Rico, da sind wir schon mitten raus aus dem Roundup und gehen schon mitten in das Spiel gegen die Texans rein, oder?
Ja, zumindest ein bisschen. Also wenn ihr allgemein sonst irgendwelche Fragen da draußen noch habt, zum Stadion der Dolphins, zum Hinkommen, zum Spiel. Ja, also selber mit dem Auto fahren würde ich halt jetzt das nur noch so als Zeitinfo würde ich halt nicht machen. Es gibt genug Möglichkeiten. Und ich sag mal, ich bin jetzt mit dem Bus gefahren, weil ich alleine war. So, das hat mich $6 max, $6 gekostet. Wenn man jetzt zu dritt ist, kann man auch für, ich sag mal, die $100, dann bezahlt halt jeder $30. Den Uber nehmen, was deutlich entspannter ist. Aber das ist up to, ja, das ist für jeden selbst und wenn ihr da Fragen habt, allgemein zu irgendwelchen Themen rund um die Spiele, fragt mich einfach. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung, nicht nur bei den Dolphins, sondern allgemein gesammelt, weil, ja, ich war auch bei den Heat, ich war auch bei den Florida Panthers. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch einfach bei mir oder bei unserem Podcast-Account oder schreibt irgendwem von uns. Die Fragen kommen an. Wir können sonst auch nochmal irgendwie eine Off-Season Q&A zu Miami machen, also zu Miami generell oder halt zu den Dolphins. Also da fragt einfach und ja, wenn Michael dann damit das Roundup abgeschlossen hat. Ja, ich habe vorhin gesagt, die Texans können ja nicht mehr 1-15 gehen. Das ist halt richtig aufgrund dessen, dass sie halt das Unentschieden haben. Sie können theoretisch 1-15-1 gehen, weil es ja das eine Spiel mehr gibt. Da hat René mir schon drauf hingewiesen. Das ist tatsächlich richtig. Aber René, ihr steht nicht so gut da. Als Außenstehender würde ich jetzt sagen, das war jetzt nicht so mega unerwartet, eher die letzte Saison mit eurem etwas besseren Abschneiden. Letzte Saison tatsächlich hat man gedacht, das war ein bisschen overperformed. Seid ihr diese Saison da, wo ihr gedacht habt, dass ihr seid, oder ist es tatsächlich doch schlechter als gedacht? Oder wie siehst du aktuell die Texans, beziehungsweise wo siehst du die Franchise dann auch?
Also, ich würde das von hinten nach vorne aufarbeiten. Wo ich die Franchise aktuell sehe, ist eigentlich mehr oder minder am Boden. Wir sind mitten im Rebuild. Es muss ein Spielmacher gefunden werden. Es muss in der Defense noch einiges getan werden. Es müssen geguckt werden, was im Receiving Core stattfindet. Brandon Cooks ist ein großes Thema vielleicht. Geht er nicht? Wie wird er sich entscheiden? Wofür werden wir uns entscheiden? Das sind so große Punkte. Dann sind viele Positionen, die noch ungeklärt sind. Ich denke, die wahrscheinlich ersten Punkte, die bei uns geklärt sind, sind unsere Secondary in der Defense. Dann unsere Punkte mit Running Back sind, denke ich, gut erfüllt. Mit Damien Pierce, der eine unglaublich überragende Saison spielt. Aus meiner Sicht, momentan ist er der Rookie mit den zweitmeisten Rushing Yards überhaupt bei uns in der Geschichte. Gut, sind nur 20 Jahre, aber was soll's. Und unsere O-Line ist eigentlich auch ganz okay, bis auf der Center. Center ist definitiv ein Punkt, wo wir uns verbessern müssen. Right Receiver würde ich gerne noch 2-3 Leute gerne austauschen. Ja, wie gesagt, Spielmacher. Spielmacher ist, denke ich, das größte Thema. Dann ja, ich habe es erwartet, dass es so wird. Ich habe es wirklich tief erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so klar um den First Overall spielen. Ich bin eher damit mitgegangen, dass die Lions deutlich weiter stehen. Ich hätte eher gedacht, dass die Rams weiter oben stehen. Ich denke, es ist sehr viel passiert, was so nicht vorhersehbar war. Und ja, ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit, wie es aktuell läuft. Denn letzten Endes, es war klar, wenn unser Spielmacher Davis Mills nicht liefert, brauchen wir einen neuen Quarterback. Das ist jetzt der Fall. Wir haben die beste Ausgangsposition dafür. Wir haben zwei junge Quarterbacks, die momentan als Talente in College stehen. Wir können uns aufgrund der abgehakten Saison jetzt schon mit dem Draft mehr oder minder befassen. Wir können uns jetzt schon die Prospects anfangen anzugucken. Wir können uns jetzt schon anfangen, eigentlich unsere Probleme aufzuzählen. Denn die stehen eigentlich mehr oder minder fest. Und da ist Quarterback vorne weg und da gibt es ja eigentlich nur zwei Optionen als First Overall, und zwar Bryce Young oder halt CJ Stroud. Aus meiner persönlichen Sicht, wir gehen ganz klar tanking for being younger. So. Ja, ich bin ganz klarer Fan davon. Young spielt für mich das, was wir brauchen, und ja, ich bin ganz klar, ich bin zufrieden mit dem, was passiert. Ich habe es vorhergesehen. Und ja, wie Toffi es sieht, er wird da jetzt bestimmt das selber sagen.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke dafür erstmal. Und Toffi, wie ist deine Sicht der Dinge?
Ich hatte mir mehr Improvement gewünscht. Also gerade, was man jetzt so sieht, dass Davis Mills unter einem kaum wechselnden Coaching-Staff kaum Fortschritt gemacht hat. Und sogar noch teilweise schlechter spielt als im vergangenen Jahr, ist besorgniserregend, ja. Und ja, es sind halt noch einige Dinger. Wir hatten mit Justin Britt eigentlich einen relativ sicheren Center. Der ist jetzt schon seit dem 4. oder 5. Spiel raus, was aber wahrscheinlich eher psychisch und nicht verletzungsbedingt ist. Was mir halt Spaß macht, ist aktuell die Defense, weil man hat so die Jungs, die man sich in den Draft geholt hat, gehen größtenteils auf, bekommen jetzt auch mehr Playing Time wie Christian Harris auf Linebacker. Und ja, also ganz klar muss man die O-Line und den Quarterback adressieren. Interior O-Line muss man dazu sagen. Center mal Probleme und davon strahlt das halt auch auf Kenyon Green aus, den wir uns geholt hatten als jungen Guard. Er macht seine Sache gut, aber das reicht nicht. Der zieht viel zu viele Penalties, aber das lasse ich ihm noch so als Rookie-Mistakes durchgehen. Dass wir so schlecht dastehen, hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt, wo schon über die Hälfte der Saison rum ist, sind wir auch gut dran, das die Leute auszutesten und in der Hoffnung dadurch den einen oder anderen Diamanten zu finden und sich dann voll auf die neue Saison zu konzentrieren, weil jetzt so ein großes Mitspielen um irgendwelche Playoffs ist eh vorbei. Aber ehrlich gesagt brauche ich es auch nicht.
Okay. René, ich finde das jetzt gerade spannend. Du hast vorhin noch quasi das Wort Tanking in den Mund genommen. Das ist bei uns Dolphins so ein bisschen sehr sauer aufgestoßen, sag ich mal, weil uns das ja quasi, das ist ein Hashtag, der damals von einem Reporter oder von einem Beatwriter damals noch ins Leben gerufen wurde, Tanking for Tua. Und ja, da ist ja jeder drauf angesprungen. Betreibt, also würdest du das als Tanking betreiben, was ihr macht, oder ist es halt einfach, ja, weiß ich nicht.
Ja, also ich denke, vorweg ganz klar ist, entweder sind wir ganz stark am Tanken oder unser Quarterback ist wirklich eine absolute Graupe. Ja, Davis Mills zieht wirklich eine Saison momentan ab, die halt wirklich mehr oder minder nicht nur Backup-Niveau hat, also doch, eigentlich ist es ein Backup-Niveau. Er spielt halt momentan 11 Touchdowns, 11 Interceptions, 62% Completion Rate, aber die Bälle gehen nicht weiter als die 2-Yard-Linie gefühlt. Ich denke, es wird jetzt interessant, was Allen macht, ob er sich traut, ob man mit ihm viel weiter weggehen kann, wie man mit ihm die Receiver bespielen kann, wird sehr interessant. Und vor allen Dingen, ob unsere Offense jetzt aggressiver wirkt als vorher oder wie es damit aussieht. Ich denke nicht, dass wir wirklich absichtlich tanken. Ich glaube es nicht, weil dafür ist einfach Mills zu stark unter Druck, dass er halt abliefern muss, was er halt jetzt nicht getan hat und dementsprechend jetzt auch gebancht wurde. Und für mich ist es, denke ich, ganz klar, dass das mehr oder minder absichtlich nicht passiert ist, sondern dass das halt wirklich so passiert, wie es passiert, aufgrund dessen, dass Mills einfach nicht die Targets bespielt. Für mich ein großer Punkt sind auch die Tight Ends. Also vorweg, ich bin großer Tight End Fan. Ich bin auch für ich habe gehofft, dass wir für Mike Gesicki traden. Ich hätte es mega gefeiert. Ich glaube, ich wäre 6 Runden ums Olympiastadion gelaufen, freiwillig dafür. Und dafür müsste ich erstmal bis nach Berlin fahren. Und ja, also für mich ist das ganz klar. Ja, ich bin sehr zufrieden, dass das wahrscheinlich kein absichtliches Tanken ist wie bei euch damals. Zumindest wurde ja gesagt, dass es wohl angeblich so absichtlich war. Ob man das jetzt wirklich so bestätigt, lasse ich so völlig im Raum stehen.
Ich würde gerade sagen, das regt gerade starken Widerspruch, glaube ich.
Ja gut, ich denke, darüber haben wir genug gesagt. Ich denke, das kann man so zusammenfassen, dass der Rekord definitiv dagegen gesprochen hat. Wir hatten ja nicht den First of All Pick, dementsprechend ist das Thema für uns rum ums Eck. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt mal aufs Spiel schauen, wir sagen immer, dass das schöne eingedeutschte oder halt nicht eingedeutschte, sondern Anglo, jetzt weiß ich das den zweiten Teil nicht, aber auf jeden Fall die Keys to Win. Toffi, was müssten die Texans machen? Oder wir starten einfach mit René. Was müssten die Texans machen, um gegen die Dolphins zu bestehen?
Was wir machen müssten, wäre eine Zeitreise, und zwar in die Zukunft. Wir müssten Bryce Young holen, wir müssten John Metchie von seiner Leukämie holen. Hoffentlich ist er nächste Saison wieder da. Ich hoffe es sehr stark. Dann müssten wir uns noch am besten einen neuen Center holen. Und ja, dann könnte man darüber sprechen, dass wir das Spiel gewinnen. Aber sollten wir das wirklich gewinnen, dann wollten wir einfach, keine Ahnung, ich wüsste nicht, wieso wir gewinnen sollten. Also ohne Spaß, also ganz einfach, simpel, nö, wir werden nicht gewinnen.
Okay, das ist auch eindeutig. Ich glaube, das hatten wir so auch noch nicht tatsächlich hier. Ich meine, ja, gut, ich komme später noch dazu. Toffi, wie siehst du denn, siehst du Wege, wie die Texans die Dolphins schlagen können?
Also ich gehe auch damit, dass es sehr schwierig wird, weil wenn, würde ich gerne eure Secondary attackieren, aber inwieweit das mit Keenan Allen machbar ist, weiß ich nicht. Und ich würde versuchen, Damien Pierce ins Running Game zu kriegen, damit halt Keenan Allen wirklich die Entlastung hat, falls ihr das Laufspiel gut im Griff habt, sehe ich da arge Probleme. Weil wenn ihr Pierce stoppt und Keenan Allen zum Werfen zwingt, der war zwar die ganze Zeit als Backup-QB, aber ich erwarte jetzt von ihm nicht unbedingt, dass er der Halsbringer wird. Und ihn jetzt starten zu lassen und Mills zu benchen, bringt, glaube ich, auch unserem weiteren Vorankommen nicht viel. Ich meine, man hat jetzt genug gesehen, was man an Mills hat, dass das nichts ist, aber ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt benchen wollen, weil er hat ja teilweise Sachen gezeigt und da würde ich ihn lieber Erfahrung sammeln lassen. Wie gesagt, übers Laufspiel und unsere Defense wird mit euren beiden Receivern zu gut genug zu tun haben und wenn ihr dann auch schafft zu laufen, ja, dann gute Nacht.
Okay. Ja, also gut, das ist natürlich immer so ein bisschen dann, das Laufspiel bisher haben wir eigentlich ganz gut tatsächlich im Griff gehabt. Aber Micho, hast du Fragen an die Texans?
Ich hätte einen ganzen Berg voll Fragen.
Immer her damit.
Okay. Ihr redet jetzt davon, ich habe jetzt gehört, was ihr alles gesagt habt, mit eurem, welche Spieler ihr benötigt. Wie sieht es denn mit dem Coaching aus? Also es heißt immer, es ist nur eine Übergangslesung. Ihr habt eventuell tatsächlich Ideen für Josh McCown. Was stellt ihr euch da auf der Position vor?
Toffi, willst du anfangen?
Oh, Coaching. Also wir haben ja Tim Kelly entlassen und quasi Pep Hamilton, unseren Quarterbacks-Coach, auf Offensive Coordinator geupgradet, aber scheint jetzt auch nicht so der Heilsbringer zu sein. Also es werden definitiv einige Leute gehen müssen. Und auch, dass unser Beard Lovie Smith bleiben wird, steht, glaube ich, auch noch in den Büchern. Also ich sehe dann noch einen großen Umbruch, weil man sagen kann schon, dass Lovie Smith definitiv eine Übergangslösung ist. Und aber wie man da jetzt verpflichten könnte, also ich weiß es nicht. Das ist alles. Nee. Also ich habe ja eigentlich gehofft, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, dass der Head Coach der DC Defenders in der XFL wieder bei uns als Defensive Coordinator anheuert. Ja, das ist eigentlich auch ein relativ berühmter Defensive Coordinator. Den hätte ich mir gern vor der Saison gewünscht und dann hat er irgendwie so gemeint, er macht nichts mehr.
Ach, aber du meinst den der Bills, den Frazier?
Nein.
Oder nicht?
Also egal, ich rede das nach, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun im Coaching und ich sehe das Coaching-Staff nicht so ab, aber das Vertrauen in Nick Casario, da man jetzt auch Jack Easterby entlassen hat, dass wir da doch in eine gute Richtung gehen.
René, möchtest du dazu auch noch was sagen?
Oh, schwer. Coaching hat halt Toffi schon gesagt, man hat Tim Kelly entlassen, unser Offensivkoordinator. Ich denke, mit dem Wechsel von Davis Mills als Quarterback wird auch er seinen Job wieder abgeben dürfen. Klar, es war jetzt nur ein Jahr, aber das war halt mehr oder minder so, ey, ne, der Typ hat halt mit Mills am College zusammen gespielt, ne? Also Pep Hamilton war der Coach von Davis Mills und ich denke persönlich, dass wir das Thema erledigen und dass wir uns offensiv komplett neu ausrichten werden und wie auch schon Toffi sagte, Headcoach-Kandidaten, ich sehe jetzt keinen so direkten wie damals mit Brian DeBole. Ich bin immer noch ein absoluter Fan von dem Typen. Ich finde den mega. Die Energie, die er bei den Giants reinbringt, ist einfach grandios. Ich finde das super. Eine Option würde ich sehen aktuell, wenn wir so in Richtung Headcoach vielleicht den Mac O'Ryan holen. Defensivkoordinator 49ers. Why not? Ist ein ehemaliger Linebacker von uns, kennt das ganze Team, kennt den Owner, wäre eine Option, spielt momentan, finde ich, eine sehr gute Sache bei den 49ers. Boah, fände ich cool. Also ich glaube persönlich auch, dass wir nicht viel länger mit Toffi sagt gerade Wade Phillips. Nee, der geht nämlich ja in die genau, richtig, den hast du gesucht, Wade Phillips, genau. Aber ich glaube, der hat irgendwo anders unterschrieben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall bin ich auch nicht der festen Überzeugung, dass wir noch viel länger mit Lovie Smith gehen. Ich weiß nicht. Also ich finde ihn schon besser als David Culley. Aber nee, ich weiß nicht. Für mich ist das noch keine endgültige Lösung.
Was ist denn an den Josh McCown-Gerüchten dran?
Die kamen tatsächlich aufgrund von Jack Easterby. Er hat wohl versucht, über Nick Caserio Josh McCown zu installieren. Und das hat allerdings Nick Caserio halt auch mehr oder minder vermindert und hat nun ja auch den Schlussstrich gezogen und ihm nach und nach die Rechte entzogen. Jack Easterby wollte halt gerne trotzdem, obwohl er eigentlich unten überhaupt nichts zu suchen hat, weiterhin halt Kontakt haben, wollte Headset haben, wollte dies haben, jenes, das. Und das wurde ihm jetzt alles nach und nach eingekürzt und man hat sich wohl jetzt endlich aufgrund von vielen Fehlentscheidungen dazu geäußert und hat gesagt, alles klar, Jack Easterby ist Ende aus, Feierabend. Und ich glaube, das war so ziemlich so die Endor-Szene von Star Wars in der NFL. Ich würde das sehr gerne damit vergleichen, denn ungefähr so ähnlich wurde es in der Gruppe nämlich auch gefeiert.
Okay. Dann habt ihr ja noch eine ziemliche Ähnlichkeit zu uns. Und zwar habt ihr einen Owner, für den man sich zum Teil schämen kann. Ich erinnere mich immer noch damals an diesen Spruch von wegen, wenn man den Dunkelhäutigen was erlauben würde, das wäre wie, als wenn man den Knackis den Knastschlüssel geben würde oder so. Irgendwie sowas. Und dann habt ihr ja einige Spieler, die tatsächlich, auch jetzt glaube ich zuletzt Brandon Cooks oder so, der sich geweigert hat, für euch nochmal aufzulaufen. Was sagt ihr denn zu eurem Owner? Ja, Toffi möchte direkt einspringen.
Ich wollte gerade sagen, also da gibt es einen dicken Eingrätschen.
Genau. Dieser Spruch, you can let in prisoners run the prison, der kommt von unserem verstorbenen Owner. Das ist nicht der aktuelle, das war der alte.
Sorry, wusste ich nicht.
Genau, also ja, es ist teilweise auch so, den Bundesstaat ist, glaube ich, auch nicht so geil, was solche Meinungen betrifft. Ja, das war definitiv unser verstorbener Owner, also sein Vater. Wie viel Cal McNair da jetzt noch so denkt, weiß ich nicht. Aber seine Football-Expertise, also Owner zahlt halt Geld, der hat da nicht mit reinzugrätschen. Und er hat sich halt als Verbindung damals Jack Easterby geholt. Und das war jemand, der unter anderem, weil du auch die Brandon Cooks-Thematik ansprachst, mit ihm sehr gut war. Und man sehr auf dieses, nichts gegen gläubige Menschen, kann jeder glauben, was er möchte, aber sehr auf diesen christlichen Part, das er alles aufgebaut hat. Der hat seine Messen da abgehalten und war sowas wie ein Charakterscoach, hat sich aber trotzdem ins Spielerische mit eingemischt. Und teilweise, ich weiß nicht, ob es nur ein interner Witz bei uns war oder ob es tatsächlich so war, dass halt Spieler ausgesucht wurden, je nach ihrem Glauben. Dass halt ein gläubiger Christ eher die Chance hatte, mal zu uns zu kommen, weil dann Jack Easterby diese Hand für ihn ins Feuer gelegt hat. Und sowas kann es nicht sein, da muss jeder die gleichen Chancen haben. Und es kamen halt so zwei, drei Sachen raus, ob das jetzt nur vom Owner aus war, also wie gesagt, ich bin froh, der Spruch vom Alten ging definitiv nicht. Das ist unter aller Sau. Aber mit der Verpflichtung von Caserio denke ich mal, dass man einen guten GM hat, der dann das wieder in eine halbwegs vernünftige Richtung regelt. War ja auch jahrelang bei den Patriots gewesen. Und dieses Lösen in der Saison von Jack Easterby verheißt da einiges Gutes, bin ich der Meinung.
Ja, kann ich mich nur dem anschließen.
Was war denn da mit dieser Brandon Cook-Geschichte? Ich habe das nur am Rande mitbekommen und dann ich war relativ überrascht, als es hieß, ja, Brandon Cooks weigert sich jemals wieder für die Houston Texans aufzulaufen.
Er hat einen relativ gut dotierten Vertrag in der Offseason zu unterschreiben. Dann kann ich gleich mal eine Frage an euch stellen. Ihr habt unsere letzte Saison gesehen. Hättet ihr uns für ein Win-Now-Team gehalten, Micho?
Nee, also ganz ehrlich, nein.
Rico?
Ganz knapp nicht. nein, also ich meine, ihr seid ja am Anfang eines Rebuilds. Also ihr seid ja eher am Ressourcen sammeln, als dass ihr jetzt irgendwelche, also krassen Verträge, weil ihr habt, also Brandon Cooks wäre jetzt halt auch kein Spieler, dem ich halt Millionen an, über Millionen als Gehalt zahlen würde, weil ich glaube nicht, dass ihr euch jetzt so mega weit bringt, als dass ihr ihn bezahlen müsstet, so, also vom Gefühl her.
Das war jetzt nicht die Frage, weil er hatte den Vertrag ja bekommen in der letzten Offseason und da seht ihr auf jeden Fall realitätsnah als Cooks, weil er hat mit dem festen Glauben argumentiert, dass er jetzt bei keinem Rebuild-Team sein will, als es um diese Trade-Diskussion geht. Und der Vertrag war zu hoch, es gab Anfragen, aber Casarius hat auch jetzt mittlerweile ein GM, der dann halt auch ordentlich was fordert und dann halt auch, wenn er den Spieler behalten möchte, auf seiner Forderung beruht und sich nicht wie Bill O'Brien über den Tisch ziehen lässt. Und ja, da gab es halt noch im Zusammenhang mit dem Weggang von Mr. B, die halt gut befreundet waren, so ein kleiner internen Clinch. Er hat sie jetzt gelegt, es wurde miteinander gesprochen, er spielt, aber ob er die kommende Saison noch bei uns verbringt, weil nach der Saison dann jetzt der Vertrag auch besser zum Traden aussieht, wenn der abgelaufen ist, die kommende Saison, diese Saison, dass man da auch definitiv notfalls auf ihn verzichten könnte.
Ja, das ist schon eine interessante Argumentation von ihm auf jeden Fall. Also, vielleicht dachte er, er spielt bei den Houston Astros, ich weiß es nicht.
Aber, ja, kann man sich immer vertun.
Ja, ich meine, Astros, Texans, Baseball, Football, ich meine.
Hauptsache Fußball.
Ja, Hauptsache der Ball fliegt irgendwo hin, scheißegal. Oh. Nee, also das wusste ich tatsächlich nicht. Dass der mit so einer Einstellung es lobt ihn, dass er am Anfang geglaubt hat, dass die Texans so viel bewegen können, aber schwierig, würde ich sagen, oder Micho?
Ja, also nochmal, ihr seid jetzt kein Team, das peinlich ist oder sowas, ne? Das muss man ganz klar sagen, aber dass ihr nicht zu einem Contender gehört oder sowas, sondern dass ihr auf dem Weg zu einem Rebuild seid, selbst wenn David Mills eingeschlagen hätte, ist, glaube ich, relativ deutlich. Aber da habe ich direkt noch, wenn ich noch fragen darf, die nächste Frage. Zwei hätte ich noch auf der Pfanne.
Immer her damit.
Erste Frage wäre erstmal Glückwunsch dazu, dass ihr Deshaun Watson abgegeben habt. Und unabhängig von der ganzen Situation, die jetzt bei den Browns ist oder so, hat auch er sich ja geweigert, für euch zu spielen. Was war denn da jetzt schon wieder los? Ich habe tatsächlich, ich weiß, dass ich mich damals so ein bisschen aufgeregt habe, weil irgendwie hat er, glaube ich, Mitspracherecht verlangt, wo ich gesagt habe, wie kann man das einem Spieler nur geben? Und so fing, glaube ich, der ganze Ärger an. Oder könnt ihr das vielleicht ein bisschen aufdröseln?
Das Problem ist, dass das alles ziemlich stark unter der vorgehaltenen Hand mehr oder minder passiert ist. Aber es ging wirklich damit los, dass damals halt Bill O'Brien gefeiert wurde und dass es halt dann darum ging, alles klar, wir brauchen einen neuen Head Coach und der Sean Watson hatte halt eigentlich mehr oder minder angesagt, so ey, ne, ich hätte ganz gerne Mitspracherecht unter dem Motto halt, ey, ich möchte gerne wissen, wer mich coacht und demnach wäre es damals in Richtung ich komme nicht mehr auf seinen Namen, Brian DeBowl. Nee, nicht Brian DeBowl. Scheiße, jetzt habe ich mich auf den falschen Namen eingespielt. Offensivkoordinator der Kansas City Chiefs. Eric Bieniemy, genau, richtig. Es wäre wahrscheinlich auch in seine Richtung gelaufen. Dann sind allerdings auch viele Punkte dazwischen gelaufen und dann hat sich Carl McNair halt viel gesagt, ey, ich will mir eigentlich nicht von einem jüngeren Jungen sagen, wen ich einzustellen habe. Und das Ding war ja, wir haben ja nicht nur den Head Coach verloren dadurch, sondern ja auch den GM. Bedeutet, wir haben in beide Richtungen halt viel Nachholbedarf gehabt, weil das ganze Team war danach halt nur noch ein Schutthaufen. Und ja, das große Problem war, dass wahrscheinlich Carl McNair viel Unentschlossenheit gezeigt hat, sich nicht richtig geäußert hat und halt mehr oder minder den Job seines Vaters das erste Mal wirklich ausüben musste. Und ja, ich denke, das ist ein großer Punkt. Toffi, wie siehst du das?
Ja, man muss dazu sagen, dass einige Verpflichtungen, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das Coach oder GM-Dinger waren. Man hat so die Kandidaten, man hat so die ganzen Interviews, was man jetzt so aus den Staaten mitbekommt. Und dann kam eine Verpflichtung komplett von heute auf morgen über Nacht, was wahrscheinlich auch mit unter Easterby gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob es sogar die Casario-Verpflichtung war. Und Casario hat dann halt seinen Stiefel durchgefahren, weil er sagt, okay, ein Quarterback hat jetzt nichts mit der Entscheidung zu tun, die wir auf Coach wollen, was, glaube ich, auch der Normalfall ist. Und hat ihn dann rausgelassen, weil er hat von Kyle McNair, also vom Owner, quasi das Versprechen bekommen. Und sie haben dann halt Casario geholt, was nicht in seinen, war dann einfach bockig gewesen. Und ja, also ich bin froh, dass er weg ist. Und ja, ganz glücklich darüber.
Ihr habt jetzt natürlich mehrfach O'Brien angesprochen. Einen Coach und GM, dem wir als Dolphins natürlich relativ dankbar sind. Muss man ja leider so sagen. Ich kann mir denken, was ihr jetzt gleich sagen werdet, aber ihr dürft auch gerne so richtig abrenten. Was sagt ihr denn jetzt letztendlich zu dem Trade für Laramie Tunsil?
Ganz ehrlich?
Vier Jahre ist es mittlerweile her, wenn mich nicht alles täuscht.
Es gab noch einen schlimmeren Trade. Okay. Ohne Scheiß. Also ja, Tunsil war teuer. Tunsil war teuer und definitiv auch überbezahlt zu dem Zeitpunkt. Aber ich muss sagen, dass wie er spielt, er macht keine Mucken, er fällt nicht neben dem Platz auf. Er ist mit einer der aktuellen der Saison der solidesten Spieler. Klar haben wir viel hergegeben, die GM-Position einem Bill O'Brien zu geben. Sein Coaching will ich davon komplett trennen, weil er war kein schlechter Coach. Vielleicht nicht ganz gut, aber auch nicht extrem schlecht. Aber zusätzlich noch die GM-Rolle zu begleiten, war ein Fehler, war ein großer Fehler. Und da sehe ich den Hopkins-Trade, für den wir so gut wie nichts bekommen haben. Also wir, David Johnson, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch spielt. Und was da über die Ladentheke gegangen ist, fand ich frecher. Klar haben wir Tunsil überbezahlt, aber ja.
Du hast gesagt hier, ob David Johnson noch spielt. Ja, der ist aktuell auf dem Practice Squad der New Orleans Saints.
Ja gut, und wir haben den Hopkins mit dafür abgegeben.
Ja, klar, natürlich. Also ich bin da voll bei dir. Also der Trade ist voll für die Tonne gewesen. Also ich finde den schlimmer als den Tunsil-Trade, definitiv. Also klar, natürlich, wir haben den Dolphins so ziemlich wahrscheinlich ihren halben Roster finanziert, aber ganz ehrlich, für mich war es das wert. Ein Left Tackle ist für mich mehr wert als ein Receiver. Und ja, der war teuer, aber wie Toffi schon sagte, es ist der beste Spieler bei uns auf dem Kader. Ohne Wenn und Aber. Und Tunsil gehört aktuell, ich glaube, sogar zu den Top 5 der Left Tackle, soweit ich mich jetzt nicht falsch erinnere. PFF rankt ihn auf jeden Fall mit einer 85,1, was schon sehr, sehr, sehr gut ist. Und ja, also für mich war es der Deal definitiv wert. Kenny Stills war für mich jetzt so ein nice Gimmick. Okay, gut, schön, dass wir den mitgeholt haben, aber ich denke, ein Left Tackle kann für diesen Preis in diesem Alter in der Qualifizierung auf jeden Fall so über den Hof gehen.
Gut, dann sollte es jetzt erstmal an Fragen gewesen sein.
Wie? Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr. Wir sind doch jetzt erst bei knapp über einer Stunde.
Wir können mit Sicherheit gleich noch mehr, aber ich will auch Rico noch mal ranlassen. Das nehme ich hier mit.
Wow, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, Micha, aber mir fällt jetzt gerade tatsächlich auch keine weitere Frage in dem Kontext ein. Ich würde kurz ergänzen, Laramie Tunsil ist der fünf best gegradete Tackle der NFL laut PFF, also nach PFF. Genau, das wollte ich da nochmal ergänzen.
Wenn dir nichts mehr einfällt, dann habe ich tatsächlich noch eine Frage tatsächlich. Und dann zwar, dann wäre die Frage, Rebuild, Denken, wie auch immer ihr das nennen wollt, Fändet ihr, also gut, ihr könnt jetzt nicht mehr zu Null gehen. Hättet ihr eine 0-17-Saison schlimm gefunden?
Ja.
Gut.
Ja, ja, also definitiv. Wir hatten schon letzte Saison, wo wir definitiv halt noch, es noch schlechter gehalten wurden und haben dann gleich in der ersten Woche unseren Win geholt. Selbst dieses Unentschieden ist halt echt entspannt, wenn du wirklich, wir sind das schlechteste Team aktuell, aber wenn du vor der Saison schon abgeschrieben wirst mit 0-17, ja, und dann halt schon mal dieses, da steht keine 17. Ist egal, wie es jetzt weitergeht, aber da steht keine 17. Das ist schon mal so eine kleine Erleichterung und ja, also es ist schön, dass, also es läuft zwar kacke, aber nicht so schlimm, wie von manchen befürchtet.
Ich sag mal so, ne, solange es wie für den Standardsieg einmal im Jahr gegen die Jaguars reicht, ist, bin ich zufrieden.
Ja gut, wir hatten ja auch das Problem, dass uns das vor der Saison, dass ja auch gesagt wurde, wir wären so schlecht und wir würden ja tanken und wir erwarten eine Nuller-Saison und es gibt ja zwei Teams, die zu Null gegangen sind und daran knabbern die heute noch. Wir haben mit den Browns letztens aufgenommen, die versuchen sich das ja irgendwie schön zu reden und sagen, wir reden nicht von 0-16, sondern wir reden von 1-31, weil es halt zwei Jahre waren, so hört sich das nicht ganz so schlimm an. Aber Thema Browns, den habe ich auch die Frage gestellt, und das wäre auch die Frage von euch. Wann rechnet ihr denn wieder damit, sportlich ernsthaft relevant zu sein? Also nicht unbedingt wirklich Contender, aber Playoff-Kandidat. Was glaubt ihr, wie lange braucht ihr dafür den Rebuild?
Ich glaube, das ist sogar relativ einfach, denn unsere Division ist und bleibt einfach momentan völlige Grütze. Die Colts sind jetzt mit einem neuen Headcoach dabei. Ich denke mal, die Jungs werden jetzt wahrscheinlich erstmal ein großes Problem haben, sich halt neu aufzustellen. Die Jaguars, just doing Jaguar things, ist leider so. Klar, die haben ein starkes Team, aber irgendwie sind wir deren Kryptonit, genauso wie die Colts für uns der Kryptonit sind. Ich denke, selbst mit einer soliden 9-8-Saison könnte es möglich sein, bei uns Playoff-relevant zu sein. Und wenn wir uns nicht komplett bescheiden anstellen und unsere First-Round-Picks nächstes Jahr komplett in die Tonne treten, genauso wie unseren Second-Round-Pick und unseren Third-Rounds und Fourth-Rounds und egal, auf jeden Fall Draft-Picks und in der Free-Agency ein bisschen aktiv werden. Darren Payne zum Beispiel ist für mich ein Kandidat, den ich unbedingt gerne in der Off-Season gerne holen möchte. Könnte ich mir vorstellen, dass wir ab nächstes Jahr zwar in die Playoffs kommen könnten, mit einem neuen Quarterback und einem guten Offensivscheme, was zum Quarterback passt. Aber ich kenne unser Glück, deswegen gehe ich nicht davon aus. Deswegen würde ich jetzt einfach grob geschätzt 2 Seasons sagen.
Auf welche Spieler wollt ihr denn da aufbauen? Welche Spieler, außer Damien Pierce, den habt ihr ja gerade eben schon genannt, habt ihr jetzt schon im Kader, die das Gerüst bilden, sowohl offensiv als auch defensiv?
Offensiv ganz klar, O-Line. Titus Howard ist, denke ich, der größte Überraschungskandidat. Wir haben ihn damals gedraftet. Wir haben uns gedacht, ey, komm, let's hochtraden, los. Damals, Andrew Dillard ist vor uns weggegangen. Wir haben uns gedacht, wir haben uns den vor der Nase wegschnappen lassen. Aber tatsächlich ist Titus Howard der Right Tackle unserer Offense. Und ich denke, auch als Left Tackle könnten wir ihn im Falle eines Tunsil-Abgangs immer noch gut verwenden. Ich denke, er, Damien Pierce, sind unsere momentan größten Stützpfeiler. Ich denke, nächstes Jahr entweder CJ Stroud oder Bryce Young werden zwei von den Hoffnungsträgern sein, ob sie auch wirklich das Grundgerüst, aber als Quarterback musst du halt eigentlich das Grundgerüst sein, es geht nicht anders. Defensiv ganz klar Jane Petre und Derek Stingley, die beiden sind unsere Hoffnungsträger auf eine solide und starke Defense. Sie haben unsere Secondary auf ein absolut krasses Level gehoben aus meiner Sicht und ich bin sehr zufrieden, die beiden im Team zu haben. Da fehlt allerdings immer noch ein Edge und in der Linebacker-Position fehlt ebenfalls was, indem wir was abändern müssen.
Gut, dann gebe ich jetzt aber wirklich wieder an Rico ab.
Gibt's ja nicht. ja, danke erstmal für die Antworten und Micho, was müssen denn die Dolphins machen, um das Spiel am Wochenende gegen die Texans zu gewinnen?
Also ich habe es vorhin erwähnt, es gibt sagen wir ganz ehrlich, rein sportlich müsste es einen Klassenunterschied geben. Das ist aber auch eine der größten Gefahren, die es gibt. Die Texans sind laut Record schlecht und es wurde gerade eben gesagt, das schlechteste Team der NFL. Tatsächlich hätte ich sie selbst mit Davis Mills immer in der Lage gesehen, tatsächlich den Gegner zu schlagen. Also man darf kein Team in der NFL unterschätzen. Wenn die Texans es schaffen, das Spiel von Beginn an eng zu halten, ja, dann kann das immer noch in beide Richtungen gehen. Ich warte immer noch auf so ein richtiges Stinkerspiel, was eigentlich jede Mannschaft ab pro Saison hat. Da sehe ich tatsächlich die größte Gefahr drin. Also die Texans sollten aufpassen, dass sie nicht weglaufen. Das heißt, viel mit zwei Safeties tief spielen, versuchen, die tiefen Pässe wegzunehmen. Und dann muss man gucken, ob sie mit dem Foreman-Rush irgendwie, ob es da einen guten Tag gibt, damit sie da Druck erwischen können. Und wir selbst dürfen uns tatsächlich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn es am Anfang nicht so ganz läuft. Aber wir müssen sie ernst nehmen. Wir müssen sie verdammt nochmal ernst nehmen. Ich erlebe viele, die jetzt schon sagen, oh, gar kein Problem, schlagen wir ja locker oder sowas. Und genau das sind die Dinger, die in die Hose gehen. Dann kann man jetzt noch so oft mahnen, glaube ich, das ist in den Köpfen der Spieler drin. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr.
Ja, da muss ich voll und ganz zustimmen. Das ist das Ding. Man darf uns nicht unterschätzen. Klar, wir haben Säulen, die aufbauen. Okay, ich habe Green vergessen, stimmt, tatsächlich. Ich habe Green, Collins sind wirklich sausolide und wirklich gut. Collins auf dem Weg zum Second Receiver, ja. Und wie du schon sagtest, ja, man darf uns nicht unterschätzen. Keiner weiß, was mit Allen ist. Von daher ist es ein großes Fragezeichen, was passiert für uns, für euch. Wir haben ihn alle schon lange nicht mehr gesehen. Seine letzte Starting-Saison ist über 2 Seasons her. Ne, zuletzt hat er seine Starting-Season in Carolina gemacht. Ne, da hat er auch eine ganze Saison gespielt. Und von daher dürfen wir uns nicht zu früh freuen zu verlieren. Und ich denke, ihr dürft euch nicht zu früh freuen zu gewinnen. Solltet ihr eine solide Führung von 20-0 in der Halbzeit haben, sollte das Ding normalerweise gegessen sein. Ich glaube nicht, dass wir uns nach der Halbzeit auf einmal denken, so alles klar, jetzt legen wir los. Also dafür ist dann ein Early Pick dann doch zu wichtig. Und ich will lieber den zweiten Sieg, den wir jetzt momentan noch als Puffer haben, eher nochmal für die Jaguars haben, als nochmal irgendwie für die Bills, also für die Dolphins. Von daher,
Da muss ich direkt nochmal nachfragen. Du sagst dass ihr sagt, von wegen auch nach der Halbzeit werden wir nicht nochmal hochlegen, weil dafür ist ein hoher Pick zu wichtig. Ja, aber für wen ist der hohe Pick wichtig? Doch nicht für die Spieler, die auf dem Platz stehen. Die werden doch mit Sicherheit alles geben.
Ja, das Ding ist, um ein Spiel zu gewinnen, muss der Ball in eine Richtung vorwärts gehen, und zwar für die Offense. Klar, es gibt Defensiv-Touchdowns, ohne Frage, will ich nicht abzweifeln, aber ich denke, wenn wir dieses Spiel aufgrund von Defensiv-Touchdowns gewinnen, dann ist irgendwie auf beiden Seiten irgendwas ganz mächtig falsch gelaufen. Und ich vertraue unserer Offense das nicht an und ich glaube irgendwie nicht unserer Offense, dass das irgendwie großartig was wird. Ihr habt in der Defense schließlich auch durchaus solide Säulen. Ich meine, ne, ihr habt Christian Wilkins, der wirklich als Left End nicht zu unterschätzen ist. Ihr habt Rekron Davis in der Mitte, der eigentlich ein solider Runstopper ist. Ihr habt jetzt kürzlich erst Bradley Chubb geholt, der ein sauguter Pass-Rusher ist. Ansonsten habt ihr Javon Holland als wirklich guten Safety. Ihr habt Eric Rowe, Savion Howard. Da ist durchaus viel da. Und wenn wir es schaffen, durch diese Defense durchzukommen, dann, ja, keine Ahnung, sollte vielleicht Kyle Allen das Geld von Davis Mills für dieses Jahr kriegen. Irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja, René hat schon recht mit dem Ball nach vorne bewegen. Wir hatten vorne im Roundup das Jets-Patriots-Spiel und wir hatten in der ersten Hälfte gegen Washington auch nur 5 Total Yards. Also so weit weg waren wir da von einer negativen Outcome auch jetzt nicht so. Also die Offense muss klicken, um da überhaupt eine Chance zu haben. Das fängt unsere Defense leider Gottes nicht auf.
Ich denke auch, ein großes Problem ist tatsächlich die Center-Position, die halt wirklich die Offense in eine falsche Richtung lenkt oder wo dann halt teilweise dann Blocks irgendwie falsch gesetzt werden, unser Quarterback dann falsch irgendwelche Plays called oder falsch die Defense liest. Ich denke, da ist alles möglich, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gewinnen. Also wenn wir wirklich gewinnen sollten, dann tut es mir jetzt schon leid. Also vorweg, ne, dann tut es mir schon mal leid. Aber nee, ich sehe da keinerlei Möglichkeiten, dass wir da irgendwie durchkommen. Also klar, ne, der Ball muss in beide Richtungen funktionieren und bei uns funktioniert er auf der defensiven Seite, würde ich sagen, aber nicht auf der offensiven.
Ja, Micho, möchtest du...
Ja, ich habe meinen Key-to-Win quasi genannt. Das ist nämlich tatsächlich nicht unterschätzen, ruhig und geduldig bleiben und das Ding dann konstant nach Hause schaukeln.
Ja, ich denke, das ist das, was die Dolphins halt machen müssen. Sie müssen halt einfach der Offense vertrauen und jetzt muss man halt mal schauen, wie die Defense nach der Bye Week, ob es da wirklich dann langsam mal Klick macht, weil die bisher einfach auch nicht so wirklich gut war, beziehungsweise bei weitem nicht so gut ist, wie wir uns das vorgestellt haben, unsere eigene Defense. Und da muss man dann halt einfach mal sehen, was es so gibt. Und die Cornerback-Situation bei den Texans ist gut, aber ich sag mal, wenn wir da jetzt unsere Wide Receiver halt gegenstellen, Waddle und Hill, dann sieht es halt schwierig aus und dementsprechend ist es halt so, dass irgendwo wird es halt die Lücke geben. Also entweder fokussierst du dich halt aufs Passing Game. Das haben die Browns unheimlich gut gemacht, muss man halt sagen. Aber dann werden die Pässe halt kürzer der Dolphins, beziehungsweise dann laufen die Dolphins auf einmal den Ball. Und mit Mostert haben wir tatsächlich dann auf einmal jemanden im Kader, der jetzt dazugekommen, beziehungsweise Jeff Wilson ist ja dazugekommen, mit Mostert zusammen. Das ist halt einfach, das ist einfach schön und Wilson gibt da halt einfach nochmal eine sehr, sehr schöne Komponente jetzt. Und ja, ich glaube, für die Dolphins heißt es einfach Ruhe bewahren und konzentriert den Stiefel runterspielen, so wie man es vor der Bye Week gemacht hat gegen die Browns. Es war einfach, also so wie die Dolphins da gespielt haben in der Offense, Defense war dann auch gut, dann am Ende noch ein bisschen wackelig. Einfach das Spiel solide wirklich runterspielen. Toffi?
Ich hätte dann auch noch mal eine Frage. Ja. Wenn jetzt, also wir hatten ja vorhin über die beiden Beast Divisions gesprochen, kriegt ihr als Dolphins ab und zu das Flattern, wenn ein Team dann doch ein bisschen weiterkommt? Ich meine, die Steelers haben vor ein, zwei Saisons ja das grandiose Gegenteil bewiesen. Aber wie sehr liegt euch das am Herzen, dass dann die doch nochmal glücklicherweise so ein Team durchkommt. Ich meine, jetzt, klar, es ist ein bisschen unwahrscheinlicher, weil mehr Spiele und so, aber wenn dann so ein Team so 8-0 geht oder so, dann kommt dann doch irgendwie das Klattern, oder?
Ja, es ist schon nervig, wenn ein Team 8-0 geht, das kann man durchaus so sagen. Da fangen wir, also ich sag mal, bei 8-0 werde ich so langsam, da gucke ich mir das Team halt dann mal genauer an, beziehungsweise je nachdem, ich sag mal, so nach 5 Spieltagen gucke ich mir halt die Teams an, die dann so ungeschlagen sind. Und wenn ich dann halt so Teams wie die Chiefs da sehe, dann fange ich tatsächlich so ein bisschen an, mir anzugucken, gegen wen spielen die denn jetzt noch. Und ich sag mal, bei den Eagles war ich schon so, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ungeschlagen gehen. Bei den Steelers war es ganz genauso. Also das war ja dann, wo ich gedacht habe, das ist absurd, dass die so, also dass sie bisher noch nicht verloren haben. Aber ja, ich sag mal, ich bin ganz froh, wenn diese wirklichen Top-Teams zu Beginn der Saison dann zumindest gegeneinander spielen, Bills gegen Chiefs, dann hat zumindest eines der Teams schon mal eine Niederlage und dann ist das zumindest schon mal so ein bisschen weggekocht, kann man sagen. Micho, wie ist das bei dir?
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, die Frage zieht auch ein bisschen darauf ab, wie wichtig uns unsere Perfect Season ist. Und da muss man Folgendes zu sagen, ja, die ist 50 Jahre her, alles gut und schön. Da werden die meisten Dolphins-Fans noch flüssig gewesen sein oder sowas. So gut wie keiner wird sich aktiv wirklich dran, oder wenige werden sich aktiv wirklich dran erinnern können, gerade in Deutschland nicht. Aber es ist halt ein Rekord, der ist sozusagen für die Ewigkeit. Das ist schon was ganz Besonderes, was die Mannschaften damals geschafft haben. Vor allen Dingen ist auch bis zum Ende durchzuziehen. Es geht ja nicht nur um die Menge der Spiele oder um den Schedule. Man sieht es an den Patriots. Es geht wirklich daran, bis zum letzten Augenblick das Ganze durchzuziehen. Und das ist eine herausragende Leistung. Das muss man ganz einfach mal so sehen. Und diese Leistung hat uns bisher keiner weggenommen. Und ich finde das schon ganz wichtig, dass uns die keiner wegnimmt, weil das ist tatsächlich auch mein persönlicher Super Bowl jede Saison. Immer wieder. Und das heißt, insofern gewinne ich persönlich mehr Super Bowl-Saison als die New England Patriots in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen, ja, natürlich geht mir die Flatter. Und ich habe schon bei 4-0 angefangen, mir die Eagles anzugucken und hier auch im Podcast darüber zu reden, ob die Eagles das schaffen können. Weil das verfolge ich schon sehr genau. Natürlich wäre mir ein aktueller Super Bowl-Sieg lieb, sehr lieb. Aber ich möchte auch gern weiter die einzige Franchise haben, der jemals eine Perfect Season im kompletten amerikanischen Profisport gelungen ist.
Ja, aber ihr beiden, wenn ihr könnt jetzt natürlich auch Fragen stellen zu den Dolphins oder was ihr zum Spiel wissen möchtet. Sehr, sehr gerne.
Worauf ihr noch nicht eingegangen ist das Laufspiel. Wir sind ja relativ bekannt als wir sind eine schwache Laufverteidigung. Und bei euch, zumindest weil ich das aus Fantasy-Sicht, läuft eigentlich viel über den Pass. Seid ihr da genauso gut aufgestellt oder ist das eine Sache, die man eher verteidigen könnte?
Also ob man den Lauf verteidigen könnte? Es ist halt schwierig, weil ich sag mal, das hat man jetzt gegen die Browns gesehen, die unbedingt die Big Plays verhindern wollten. Ist denen auch gelungen, aber ich meine, die Dolphins hatten halt, ich weiß gar nicht, wie viele Rushing Yards am Ende, aber es war schon sehr, sehr stark und das waren immer wieder Läufe, auch über 10 Yards, über 15 Yards. Und das ist halt wirklich die Frage, was probiere ich als Defense, weil die Dolphins haben mit Ingold als Fullback, die Dolphins spielen im Two-Personal, also sei es jetzt 20, 21, 22, also zwei Running Backs, wovon einer nicht selten ein Fullback ist, und zwar Alec Ingold, so viele Sachen da aus dieser Position heraus, die erstens nicht einfach zu lesen ist, weil du kannst alles daraus laufen und alles daraus werfen. Und das hat man jetzt auch gesehen, oder hat man vorletzte Woche gesehen gegen die Browns mit dem Touchdown von Alec Ingold. Dementsprechend ist, man muss halt gucken, wie kann man die Dolphins am besten kontrollieren, würde ich sagen. Weil so ganz ausschalten kannst du diese Offense aktuell einfach, geht einfach nicht. Und wenn die Texans die Box zustellen, um den Lauf zu verteidigen, dann wird es einfach sehr, sehr passlastig. Und wenn die Dolphins, also wenn es halt, wenn man dann automatisch, ich sag mal, mit nur versucht, mit irgendwie einem Linebacker zu spielen und den vier und einer Vierer Front und der Rest mit Defensive Backs bestückt ist, dann lädt man die Dolphins halt ein, mit Ingold als Vorblocker ins Laufspiel zu gehen. Und das ist halt aktuell so ein bisschen das Thema, was die Defenses ausmachen müssen. Und ich dafür kenne ich jetzt zu wenig die Texans, beziehungsweise auch einen Defensive Coordinator, beziehungsweise die Herangehensweise bei euch in der Saison. Ich weiß nicht, ob der jetzt am Anfang probiert, irgendwie die Box zuzustellen, weil er sagt, ja, wir sind nicht so stark gegen den Lauf, und er mit euren beiden tatsächlich nicht schlechten Cornerbacks versucht, tatsächlich unsere nicht ganz so schlechten Wide Receiver, vielleicht nicht eins gegen eins, aber eine Seite zumindest zu doppeln, das weiß ich halt nicht. Aber so würde ich das jetzt erstmal beschreiben, dass man muss sich halt eines aussuchen und irgendwo die Dolphins werden scoren, man muss halt nur dann gegen die auch nicht so starke Defense der Dolphins dieses Jahr einfach auch scoren. Das haben einige Teams geschafft, einige halt nicht. Und so würde ich das, glaube ich, beschreiben. Micho, möchtest du da was ergänzen?
Also wir haben kein Power-Run-Game, das muss man ganz klar sagen. Unsere Basis ist der Pass, das stimmt schon. Und unsere Pässe sind grundsätzlich, selbst wenn man sich darauf bemüht, die Big Plays zu verhindern, sind eigentlich auch unsere Receiver nicht auszuschalten. Das hat Rico gerade eben ganz schön erklärt. Es kann über das Laufspiel funktionieren. Dazu muss man auch sagen, ja, wir laufen, aber gleichzeitig gehen wir auch ins Kurzpassspiel. auch auf die Running Backs. Und das ist halt extrem, extrem schwierig da. Einen Tod muss man sterben, eins muss man freilassen. Und das ist etwas, wo ich mich immer, also wo ich wirklich sage, dass wir da weit nach vorne kommen, ist halt eben dadurch, dass wir da schaffen, geduldig zu spielen und variabel zu spielen. Tua hat halt ganz, ganz große Fähigkeiten eben im Kurzpassspiel, im Timing-Passing und halt eben aus der Bewegung heraus. Die tiefen Bälle sind tatsächlich nicht so seine Stärke, aber er kann sie auch anbringen. So, das heißt von wegen, wenn viele sagen, von wegen, wir nehmen den Pass weg, konzentriert sich Tua halt auf seine Stärken und damit kann er den Defense wirklich auseinandernehmen im Moment. Dazu muss man sagen, dass er auch gerade, was seine Reads angeht oder sowas, im Moment sehr, sehr auch gut in Form ist, kann Defenses im Moment gut lesen. Es wird ihm leicht gemacht durch das hervorragende Playcalling von Mike McDaniel. Aber also jetzt wirklich hinzugehen und zu sagen, wir nehmen jetzt die tiefen Pässe weg, hieße im Prinzip, Tua auf seine Stärken zu beschränken. Und das sollte man dann nicht tun.
Okay, danke. René, hast du noch irgendeine Frage?
Tatsächlich ja. Und zwar, wie schaut es bei euch aus? Wie sehr ist, weil letzten Endes, wenn man bei euch auf den Kader guckt, sieht man eine ganz große Stärke und zwar, es ist einfach wirklich der Speed. Du hast jetzt gerade gesagt, Tua ist jetzt nicht so der Mann für die Tiefe, aber wie bringt ihr diese Geschwindigkeit am besten in das Spiel rein? Ich meine, Tyreek Hill, schnellster Spieler der NFL, Jalen Waddle mit einer der schnellsten. Wenn ich sage Top 5, dann würde ich jetzt nicht untertreiben. Ram Mostert ist der wahrscheinlich schnellste Running Back der kompletten NFL. Miles Gaskin, ein absoluter Spieler für links, rechts, geradeaus. Na, schon wieder mich nicht getroffen. Wunderbar, passt. Mike Gesicki, ebenfalls ein ziemlich schneller Titan für das, was er kann. Jetzt natürlich kein Kyle Pitts, aber für mich persönlich auch einer der schnellsten. Ich denke, euer Team ist sehr stark auf Speed gebaut. Könnt ihr das so widerspiegeln oder sagt ihr, dass ihr diese Geschwindigkeit von hinten nach vorne, also von der Line of Scrimmage nach vorne hin besser nutzt, als dass ihr sie hinterher im tiefen Bereich nutzt?
Nein. Also Tua ist, jetzt werden mir einige Dolphins-Fans vielleicht auch wieder den Kopf abreißen. Es gibt Limitierungen. Und zwar ist das also Tua hat nicht den Kanonenarm. Das heißt, er kann Bälle im Timing, und im Timing ist er Elite und in der Antizipation ist er Elite. Deswegen kann er enge Fenster bespielen, wenn das Timing perfekt ist oder sehr gut ist. Er hat halt nicht die Fähigkeit, nochmal Bälle tief in enge Fenster zu zwingen. Das kann er nicht. Er kann den Ball aber tief werfen. Das kann er schon. Ich meine, er ist halt bei Average Depth of Target ist er halt Nummer 6, wenn ich jetzt bei 20% der Dropbacks angehe, da sind aber dann Mitchell Trubisky und Jameis Winston noch vor ihm, die halt nur 3 bzw. 5 Games gestartet haben. Die anderen beiden sind dann Marcus Mariota, Justin Fields und Russell Wilson. Also Tua hat die meisten Yards per Attempt und hat Tua ist Nummer 30 oder 28, wenn es prozentual um die Yards after Catch geht. Die Dolphins werfen den Ball tief. Das tun sie. Es ist kein anderes Team, was den Ball erfolgreich so tief werft. Gibt's einfach nicht. Tua hat mit Abstand die meisten 10 Yards Completion, also Completions über 10 Yards. Ich glaube, er hat ja nicht mehr ganz doppelt so viele wie Nummer 2, weil ich glaube, Mahomes hat jetzt auch aufgeholt und hat Brady an Nummer 2 verdrängt. Aber also die Dolphins werfen den Ball tief und nutzen diesen Speed, um einfach das Feld lang zu ziehen und man eröffnet sich halt einfach auch die Fenster mit diesem Speed und das bringt es dann darauf, dass Tua halt, wenn es ins Deep Passing Game geht, mit Abstand auch die höchste Completion Percentage hat. Das ist einfach so. Und dementsprechend, ja, also so würde ich das jetzt beschreiben. Also man hat halt, wenn man das vergleicht mit den 49ers, das war ja so ein bisschen die Idee, weil Shanahan Tree, aber man geht quasi den kompletten Gegenweg. Man geht nicht auf die Yards After Catch, die jetzt Jimmy G sammelt, sondern man geht auf die Completion Over, die halt mehr als 10 Yards weg ist und geht dann damit in das System rein. Und das ist halt unterschiedlich. Und also so nutzt man die Geschwindigkeit. Micho, oder wie würdest du das?
Nein.
Wie würdest du die Frage beantworten?
Also ich sehe es im Prinzip so wie du. Vielleicht noch zur Erklärung. Wir haben letzte Woche ja tatsächlich auch da über Tour geredet und da habe ich gesagt, es ist unfair eigentlich, über die Diskussion zu reden, wie viel von Tour oder wie von einem Erfolg Tour ist und wie viel das Scheme ist. Denn Tatsache ist, wir bauen das Scheme auf die Stärken von Tour auf. Und Rico hat gerade eben richtig gesagt, es geht nicht darum, dass Tour halt komplett alleingelassen irgendwie einen absurden Wurf auf einen mittelmäßigen Receiver über 30 Air Yards trifft, so nach dem Motto, sondern es geht darum, dass Tour halt eben nicht diesen Kanonenarm wie Cannon Allen oder eben wie Patrick Mahomes oder auch wie Zach Wilson hat, tatsächlich. Das sind physische Limitierungen, die kann man auch nicht verändern. Das ist tatsächlich eine angeborene Geschichte, weswegen Tour ja durchaus in der Beziehung auch kritisch betrachtet wird und weswegen man ihm nicht unbedingt erwarten kann, dass er in dem Bereich Fortschritte macht. Und deswegen geht man halt eben hin und öffnet mit dem Speed halt eben die Fenster, dass Tour halt eben nicht diese engen Fenster treffen muss. Das ist vollkommen legitim, finde ich zumindest. Und da diese Tour sich in allem muss die gesamte Technik, die gesamte Bewegung, alles muss für Tour sehr genau passen, damit er halt eben tief Receiver, die nicht 100% oder 1000% offen sind, oder selbst offene Receiver, damit er die trifft. Das heißt von wegen, das muss schon sehr genau passen. Aber, und das ist der große Vorteil jetzt von dem Speed, wenn das halt eben nicht passt, hat Tour immer die Möglichkeit, halt eben auch über Yards after Catch zu gehen. Das heißt von wegen, das Tiefe kommt über das Scheme und das Kurzpassspiel und die Yards after Catch kommen über Tour. Und das ist halt eben ein ganz großer Vorteil von dem Speed. Die Frage ist tatsächlich, was passiert, wenn man den Speed nicht mehr haben sollte? Denn die Frage ist zum Beispiel, ist Raheem Mostert nächste Saison noch da? Ist Mike Gesicki nächste Saison in der Beziehung noch da? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Und dann werden wir weitersehen. Aber diese Saison ist es tatsächlich so, dass der Speed uns einfach da in allen Ebenen ganz, ganz extrem hilft. Und dass wir tatsächlich über den Speed, und das war ja die Grundfrage, auf beiden Ebenen aufbauen. Das heißt, wir haben wirklich Speed in allen Richtungen und dementsprechend können wir auch das Scheme gestalten.
Das ist natürlich sehr vielseitig, was wahrscheinlich auch den Erfolg der Dolphins momentan ausmacht.
So sehe ich das auch, ja. Die Frage ist wirklich, und darüber kann man lange diskutieren, aber das können wir nicht sehen, die Frage ist, wie nachhaltig dieses Konzept ist, weil wir natürlich da auch sehr viel Ressourcen reingesteckt haben, was wir nicht Ewigkeiten so aufrechterhalten können.
Das stimmt, das ist so wahr, weil besonders ein Tyreek Hill, Jalen Waddle und so weiter, die werden teuer irgendwann.
Ja, das stimmt schon, aber insgesamt haben wir jetzt halt dieses finanzielle Fenster, sage ich mal, und ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was unser Head Coach...
Ganz kurz, ich muss mal eben kurz dir unterbrechen und einen kleinen Shoutout machen. Meine Freundin sitzt ja immer hier und hört mal zwischendurch zu und ich habe sie schon so instruiert, jetzt ist mehrfach der Name Waddle gefallen, worauf sie sofort die Hände so, die Arme an den Körper anlegte, die Hände abspreizte und durch das Zimmer lief, Waddle, 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 Waddle. Nur so, schaut mal, meine Freundin, herzlichen Glückwunsch, ich kann sehr lachen und sie ist gut instruiert und gut konditioniert.
Oh Gott, jetzt habe ich Kopfkino, dankeschön.
Herrlich. Jetzt hat mich das tatsächlich minimal aus dem Konzept gebracht. Nichtsdestotrotz ist das genau das, was die Dolphins halt aktuell so tun. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem Rookie-Head-Coach Mike McDaniel. Ich denke, ich weiß es nicht, aber gefühlt seit sehr, sehr langer Zeit das Beste, was wir von einem Rookie-Head-Coach gesehen haben, der natürlich ein genialer Spieler für diese Offense hat, keine Frage, aber der auch eine geniale Offense aus diesen Spielern macht. Und das ist einfach nach den Offenses von Adam Gase und Brian Flores einfach schön, ja. Manchmal weine ich, so schön ist das. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eine eigene Folge nach der Saison, wo wir dann nochmal aufdröseln dürfen, was jetzt wer, wie viel am am Erfolg teilhat, beziehungsweise wer wofür verantwortlich ist. Genau. Ja. René, weitere Fragen?
Tatsächlich eher weniger, aber würdet ihr uns einfach Mike Gesicki überlassen?
Naja gut, der ist nach der Saison Free Agent, von daher ja, also ich denke nicht, dass die Dolphins ihm einen neuen Vertrag geben werden.
Gerüchte über Trade-Block?
Ja gut, aber die Trade-Deadline ist ja vorbei.
Ja, nein, ich meinte allgemein, das würde das Ganze ja untermalen, wenn der Trade-Block halt offen wäre, so unter Motto, ey, hier, ne, Hauptsache da vielleicht noch was für kriegen, so unter Motto.
Ja, das meinte ich. Also ich gehe davon aus, dass Mike Gesicki vermutlich irgendwie in der Offseason einen sehr gut dotierten 3-4-Jahres-Vertrag bekommt, nicht Top-Tight-End-Money, aber Good Money, und dass die Dolphins damit anfangen, damit Compensatory Picks zu sammeln. Das ist so ein bisschen die Vermutung, die ich habe. Und weil ich glaube nicht, dass die Dolphins sind, glaube ich, nicht in der Lage, irgendwen teuer zu sein. Und dementsprechend werden sie dort vermutlich einen Compensatory Pick versuchen, daraus zu machen.
Ja, gut, wunderbar. Der kommt dann auch mit auf die Einkaufsliste. Toffi, schreibst du mit? Ne? Also als nächstes, ne, nach Darren Payne, diese Woche jetzt Mike Gesicki.
Also ich muss man mal ganz
kann ehrlich sagen, ich bin Team ja nicht mit 52 Titans betreiben. René, das funktioniert nicht.
Also ich bin ja nicht der größte Tight-End-Fan, aber verabschiedet euch von dem Gedanken, dass Mike Gesicki ein Tight-End ist, weil der ist tatsächlich einfach nur eine Big-Slot-Waffe. Und das ist ja das Problem, was er im Moment hat, weswegen er bei uns auch nicht wirklich die Riesenrolle, zumindest in der ersten Hälfte der Saison, gespielt hat. Er hat einzelne Situationen, wo er durch seine Größe und seine Contested-Catch-Qualitäten tatsächlich zum Tragen kommt. Aber gerade was Blocking oder sowas angeht, was ja wichtig ist in dem Scheme, ist ja nicht zu gebrauchen. Also von daher ein wirklicher kompletter Tight End oder so, das ist er nicht. Er ist halt ein zusätzlicher Receiver.
Ja, und ich finde diesen Catch-Radius mega wichtig, den halt die Titans meistens mitbringen aufgrund ihrer großen Größe. Und da sehe ich halt Mike Gesicki auch für die Stärke für unser Team. Und sofern wir keinen im Draft ziehen, ich bin ja immer noch dafür, ich weiß, Toffi will mich dafür erschlagen, aber ich bin für Michael Meyer im Draft. Ich will den Typen haben.
Allein wegen dem Namen, ne?
Genau, schon alleine wegen dem Namen finde ich den genial, und dass der Typ halt einfach ein Beast ist, muss ich wohl nicht sagen. Aber sollte es halt nicht auf Michael Meyer zurücklaufen, würde ich halt schon gerne Mike Gesicki nehmen, tatsächlich. Schon alleine aufgrund dessen, dass ich ihn damals für eine Fantasy für Kyle Raring abgegeben habe, würde ich mich eigentlich gerne selbst im Grab rumdrehen, aber ich habe wirklich aus Not und Elend tatsächlich Mike Gesicki gegen Kyle Raring eingetauscht, den wahrscheinlich keine Sau mehr kennt, weil der hat wahrscheinlich nie mehr gespielt, nachdem er bei uns war.
Tatsächlich, sagt er mir nichts.
Ja, gut, wunderbar, dann ist das ja so richtig. Gut, dann, ich guck mal kurz nach.
Ich habe ja nichts dagegen, dass du einen Titan haben möchtest, aber du wirst immer auch mit dem First Overall holen. Damit habe ich, glaube ich, ein richtiges Problem.
Nee, ich nehme den Ninth Overall, wenn das okay ist.
Nee.
tatsächlich spielt er noch aktuell bei den DC Defenders. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ja.
Wahrscheinlich auch ein XFL-Team oder so.
Tatsache, XFL von Dwayne The Rock Johnson. Läuft. Interessant. Gut, wollen wir zurück zum Hauptthema kommen?
Weiß ich nicht. Also wir können auch über The Rock sprechen.
Oh, wären das dann auch Filme, über die du mal mitreden könntest?
Teilweise. Ich weiß nicht, Micho, hast du Jumanji 2 geguckt?
Die Serie? Ja, kenne ich.
Nein, den Film mit The Rock und Jack Black?
Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein.
Siehste? Bin ich dir was voraus? kommen wir zurück zum Thema. Mike Gesicki überlassen wir euch dann nach der Saison mit dem Super Bowl-Ring, gar kein Problem. die Frage ist, gibt es sonst weitere Fragen, die ihr an uns habt?
Wir sind beide durch, denke ich.
Verrückt, dann würde ich dazu kommen. Wir tippen inzwischen nicht mehr rein Ergebnisse, sondern ein bisschen wir tippen den Spread. Kurz, Dazu, PFF hat den Spread aktuell bei minus 13,5. Also die Dolphins sind 13,5 Punkte Favorit, was quasi zwei Touchdowns entspricht. Das ist schon verrückt und ist die, ich gucke gerade, die größte Punktedifferenz an diesem Nein, ist es nicht. Die Chiefs sind 14,5 Punkte Favorit gegen die LA Rams. Auch verrückt, wenn man bedenkt, dass die LA Rams aktueller Super Bowl Champion sind.
Ja.
Das Over und Under liegt bei 47 Punkten. Dementsprechend, ja, wenn ich die 14 Punkte davon abziehe, bleiben tatsächlich, okay, 15 Punkte immer noch. Wir können gerne mit René anfangen. Wie tippst du denn den Spread bei Dolphins gegen die Texans?
Da es unter anderem eine Primzahl ist und da ich diese Nummer liebe und sie auch auf meinem Home-Jersey habe, sage ich einen Spread von 37.
Puh.
Für okay. Wen muss ich ja wohl nicht erzählen.
Nee, ein Spread von 37. Das wäre dann ja quasi ein 40-Burger und ihr bleibt unter 10 sozusagen.
So in etwa, ja. Aber ich habe einfach gar keine Erwartungen an dieses Spiel und eigentlich will ich nur sehen, ob unsere Receiver zumindest Bälle fangen können und das reicht mir eigentlich schon.
Okay. Wow, Micho, was ist dein Spread?
ich würde tatsächlich ursprünglich ich hätte ursprünglich gesagt, ich würde sogar mit 21 gehen, weil ich glaube, dass wir soweit Favorit sind. Aber ich gehe auch davon aus, dass das Spiel im Grunde genommen sehr, sehr schnell entschieden ist, dass wir dann irgendwann mit der zweiten Reihe auf dem Platz stehen und spätestens dann die Texans aufholen werden. Und deswegen gehe ich von einem ungefährdeten Sieg aus, aber trotzdem einem Spread von 10. Und weil das so spät und auch alles kommt, gehe ich davon aus, dass es auch über 50 Punkte sind insgesamt.
Okay, ja, auch nicht schlecht. Toffi, was ist deine Einschätzung?
Ja, ich wäre auch bei einem Spread um die 10. Dadurch, dass wir halt auch öfter mal zu überraschen gewusst haben, das letzte Spiel gegen die Commanders war eines der wenigen wirklich deutlichen Spiele, die wir verloren haben. Also wir können auch euch vor Probleme stellen. Das wage ich nämlich nicht zu bezweifeln.
Da gehe ich ganz stark von aus, dass ihr in der Lage seid, tatsächlich uns auch vor Probleme zu stellen. Ich habe so ein bisschen auf Twitter schon mich so ein bisschen dazu ausgelassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da jetzt so ein bisschen der miese Peter, was das Spiel an sich angeht. Also ich habe, also jetzt gerade geht es eigentlich vom Gefühl, weil ich sage so, okay, eigentlich glaube ich, dass wir inzwischen eine so gefestigte Offense haben, dass die das Spiel runterspielen kann. Ich weiß es aber nicht. Und wir hatten eine Bye-Week eigentlich. Das ist zu viel, sodass das halt wirklich zu einem Trap-Game vielleicht ein Upset kommen könnte. Aber ich glaube, die Dolphins gewinnen das irgendwie am Ende mit 3 oder so. Also ich glaube, es wird knapper als alle denken. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich am Ende doch an einen Sieg der Miami Dolphins. Genau, dann haben wir den Spread getippt. Das Spiel ist im Early Slot am Wochenende, wird glaube ich nicht auf deutschen Kanälen, soweit ich das gesehen habe, übertragen. Dementsprechend bleibt euch der Game Pass oder DAZN, um das Spiel legal zu schauen, um das jetzt mal so auszudrücken. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal, beziehungsweise sage ich erst einmal ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an René und an Toffi, dass ihr euch die ja fast 2 Stunden jetzt hier Zeit genommen habt und uns Rede und Antwort gestanden habt zu den Texans und eure Eindrücke einfach mal so generell geteilt habt. Hat mir wirklich super viel Spaß gemacht mit euch und danke, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Dank. Genau, immer wieder gerne.
Hervorragend, das freut mich und freut uns und da kommen wir natürlich sowieso wieder sehr, sehr gerne auf euch zurück. Das sowieso und ja, folgt den Kolleginnen auf Twitter, auf den Social-Media-Kanälen, was sie im Intro, was der René schon gesagt hat bei der Begrüßung. Folgt ihnen da, wenn ihr die Infos von den Texans haben wollt. Ich finde es allgemein immer ganz schön, Informationen von anderen Teams zu bekommen, einfach so ein bisschen, um ein Gefühl für die Liga zu bekommen und nicht nur die Scheuklappen aufzuhaben. Und dementsprechend haut einen Follow da rein. Micho, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Wie immer, nein.
Wundervoll. Damit sage ich Dankeschön. Und ja, ich bin froh, dass ich auch wieder da bin und jetzt auch mal länger wieder da bin. Und dementsprechend mache ich die Folge rund. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das auf zwei Arten und Weisen tun. Einmal über Patreon. Es geht schon ab 2,50 Euro pro Monat. Der Dollar wird inzwischen wieder schwächer, beziehungsweise der Euro stärker. Ich weiß es gerade gar nicht. Dementsprechend ja, bringt es immer noch was im Vergleich zu einem Jahr, in die USA zu reisen und einen Dollar zu bezahlen oder über irgendwelche Seiten einen Dollar zu bezahlen, das ist günstiger. Aber ja, wenn ihr das natürlich nicht wollt, was aktuell natürlich noch legitimer ist als jemals zuvor, haut einfach ein Follow rein. Überall da, wo man Podcasts hören kann, haut ein Follow rein, haut einen Review rein bei Apple Podcasts, wo man ein Review schreiben kann. Hinterlasst vielleicht einfach ein paar nette Worte, spread the love. Und sonst könnt ihr auch bei YouTube Daumen hoch, uns da folgen oder zum Beispiel bei Spotify auch eine Bewertung hinterlassen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß am Wochenende bei dem Spiel. Schaut euch die Spiele dann im Spendenslot an, genießt die Zeit. Und es ist Thanksgiving, daran solltet ihr auch denken, es gibt 3 Spiele. Das heißt, morgen Abend oder beziehungsweise heute Abend, wenn ihr das am Donnerstag hört, gibt es schon Spiele. Und dementsprechend schaut rein, seid aufmerksam für eure Fantasy-Ligen. Ja? Und damit bleibt mir auch jetzt nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.
Horns up.
Horns up.